Crop FM Ausgabe Nummer 351. Wir schreiben den 29. April 2016. Mein Studiogast heute Abend ist Magister Werner Neuner und es geht um den Mythos der Lilith. Auch heute gibt es wieder die Möglichkeit, über Chat, also den CropCom oder Skype, sich live im Gespräch zu beteiligen. Einfach auf die Website gehen von CropFM, cropfm.at, da ist man jetzt eh schon, wenn man es hört. Und dann rechts oben blinkt dieser Button, da einfach einsteigen und Fragen reintippen. Beziehungsweise dann im zweiten Teil, ich gebe es eh nochmal durch, kann man auch unter der Adresse CropFM einfach hier anrufen. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Startseite aus corpfm.at. Man kann sich gerne mailen. Es gibt einen Podcast, also alle diese Sendungen, auch die heutige natürlich, landen in einem Archiv, sind per RSS-Feed abrufbar oder in einem Archiv als MP3 abrufbar. Kann man auch einzelne Sendungen direkt verlinken, was mich natürlich immer sehr freut, wenn man das tut. Das Forum betreut von Unarmed und Wingman, wo es dann immer wieder Threads gibt, auch zu den Sendungen selbst. Das Coverbild heute wieder sehr gelungen, wie fast immer, erstellt von Matthias Töpfer und mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, geht über PayPal oder als Überweisung. Spendenbutton findet sich recht weit oben auf der Startseite. Und an dieser Stelle großes Danke an alle, die es schon getan haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Ja, nicht ganz unpassend zur Sendung heute, wie ich finde. Forscher entdecken weitere Lichtkraft. Grenzwissenschaft aktuell. Japanische Wissenschaftler haben eine bislang unbekannte Kraft des Lichts entdeckt und nachgewiesen, wie sie in bestimmten optischen Feldern wirkt. Allerdings wirkt diese Kraft nicht in Richtung der Ausbreitung des Lichts, sondern genau senkrecht zu dem bereits bekannten Strahlungsdruck, aufgrund dessen ja bereits eigene Antriebe entwickelt werden. Und bin gespannt, welche Anwendungen sich aus diesem ergeben, also die neue Lichtkraft. Und ebenfalls auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen tausende australische UFO-Akten werden veröffentlicht. Am 1. Mai 2016, also übermorgen, will die australische UFO-Forschungsgruppe Queensland UFO Sightings and Research tausende australische UFO-Akten veröffentlichen. Wie die Organisation auf ihrer Facebook-Seite berichtet, handelt es sich um die größte Sammlung an offiziellen australischen UFO-Akten überhaupt. Die Akten beinhalten Dokumente der Royal Australian Air Force, des Luftfahrtministeriums, der australischen Navy und anderer Institutionen und besteht aus Augenzeugenaussagen, Fotografien, Scans von Zeitungsausschnitten, offiziellen Berichten und Patenten. Sehr interessant. Insgesamt werde am 1. Mai mit dem Start der neuen Internetseite ein Downloadpaket von 1,7 Gigabyte zur Verfügung gestellt. Und auf das bin ich schon gespannt. Weitere News, ich habe nur ein paar davon vorgelesen, findet man auf der Startseite. Fast jeden Tag poste ich da eigentlich neue Dinge, die ich interessant finde, auf der Website von cropfm.at. Ja, mein heutiger Gast, Magister Werner Neuner, ist 1962 in Graz geboren, Naturwissenschaftler, Mathematiker und Bewusstseinsforscher. Und nach mehrjähriger Unterrichtstätigkeit galt sein Interesse vermehrt schamanistischen und grenzwissenschaftlichen Themen seit nunmehr 15 Jahren, lustigerweise ungefähr so lange, wie es diese Sendung gibt, ist er Autor und Vortragender und er schrieb zahlreiche Bücher, unter anderem Die Kornkreise, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Das Geheimnis entschlüsselt, also die Kornkreise des Geheimnis entschlüsselt, Kraft und Mythos der Drachen, die Matrix, der Schlüssel zum ersten Bewusstsein und die Lilith-Revolution. Hallo Werner.
Hallo Tarek.
Ja, freut mich, dass du den Weg in mein Studio gefunden hast und wir wieder mal sprechen. Ist ja schon recht lange her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Was ist denn?
Wann war das? 5-6 Jahre ist es ungefähr.
Ungefähr ja. So, ja.
Wir haben so das dritte Mal heute, gell?
Wir haben das dritte Mal heute, genau. Und immer auch wieder nett, wieder mal jemanden im Studio zu haben. Nicht immer nur per Telefon. die Lilith.
Die Lilith.
Die erste Frage, die sich aufdrängt, wahrscheinlich auch einigen Hörerinnen, ist, warum sitzen da zwei Männer in einem Radiostudio und reden über die Lilith, über das Sinnbild der sinnlichen Frau, das auch eigentlich ein Leitbild des Feminismus, kann man sagen, zumindest. Und warum fühlt sich ein Mann berufen, über die Lilith zu schreiben?
Ja, warum sitzen jetzt da zwei Männer? Gell? Ich meine, ich kann es nur von mir aus sagen. Die Lilith ist einfach eine schöne, sinnliche, erotische Frau. Ja, und ich glaube, wenn die Lilith ein Mann wäre, würde es mich vielleicht nicht so sehr interessieren, wie eben, weil sie diese schöne Sinnlichkeit der Frau verkörpert.
Ja? Zumindest sagt man das nach, ne?
Genau, zumindest sagt man es nach oder zumindest habe ich es so erlebt. Ne?
Das ist ja schon mal das Nächste, was ich echt interessant finde. Das Beltane-Fest übermorgen. Lustigerweise werden da gleichzeitig die australischen UFO-Akten freigegeben. Keine Ahnung, ob das in irgendeiner Weise ist. Ich glaube nicht. Aber was ist das Beltane-Fest? Denn da hast du ja so quasi, das werden wir dann ja auch kurz sprechen, diese
Geschichte.
Dieses Erlebnis gehabt, ja. Aber genau. Was ist das Beltane-Fest?
Das Beltane-Fest, das ist die Walpurgisnacht. Ja? Ah. Das ist also ein altes keltisch-germanisches Fest, das immer so um den 1. Mai herum gefeiert wird, traditionellerweise so um Vollmond. Ja. Und das Beltane-Fest, um das es im Buch geht, das ist jenes, das vor genau einem Jahr stattgefunden hat.
Das ist mich lustig, also wirklich fast genau vor einem Jahr.
Das ist spannend.
Ist das passiert?
Ja. Und bei diesem Fest geht es einfach um ein Es ist ein sinnliches Fest, ja. Es geht also, es ist Mai, es ist Anfang Mai, die Lebenskräfte erwachen, ja. Es geht da auch bei diesen Festen immer um diese Begegnung Mann-Frau, ja, um durchaus auch sinnliche Begegnungen. Und ja, und die Erlebnisse bei diesem Beltane-Fest, die haben eben das ausgelöst, dass ich das Buch geschrieben habe.
Ja, und das hört sich ein bisschen an wie ein Drogentrip. Also,
ja.
Ich muss sagen, ich war überrascht. Also, Lilith, ich habe gehört, aha, der Werner hat ein Buch über die Lilith geschrieben. Meine Freundin hat sich mit Lilith beschäftigt, aber eher aus der Perspektive des Feminismus heraus. Also mehr so als, ja, als kann man sagen, Maskottchen, ich weiß nicht genau. Also, als Symbol halt. Ne?
Ja.
Und dann beginne ich dein Buch zu lesen und dann finde ich mich plötzlich in einer Weltraumschlacht, wo die Erzengel den Drachen der Urschlange mit Lenkwaffen angreifen. Ich denke mir, jetzt hotzen oder was ist los?
Genau.
Also es hat mich überrascht aus verschiedensten Gründen, aber zum ersten Mal natürlich, du beschreibst also, wie du da die Flugsalbe aufträgst. Das ist also irgendein Kräutergemisch.
Genau.
Aber du hältst dich da bedeckt, was das für Kräuter sind. Ich habe das schon versucht, dir zu entlocken. Du hast nichts gesagt.
Genau, also du hast das versucht, mir zu entlocken. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß gar nicht genau, was für Kräuter da drin sind.
Nein.
Ja? Nein, die Geschichte ist die, also Beltane-Fest, das geht über 3 Tage. Gell?
Ja.
Und diese Flugsalbe, die ich da angewendet habe, oder die wir alle dort angewendet haben, die wird bei Vollmond, also in der Vollmondnacht gebraut. Ja, das ist wirklich so, wie man sich's vorstellt, so ein Hexenkessel, ja, aus Kupfer, der über dem offenen Feuer hängt, der diese ganze Stimmung und Atmosphäre des Vollmonds in sich aufnimmt.
Das ist aber nett. Also, das heißt, wann hat's die gebraut? Wie viel davor?
Die haben wir begonnen hat das Fest am Samstag. Ja, und in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde diese Salbe gebraut. Also direkt.
Also am 30. April oder was?
Ich weiß jetzt nicht genau, was der Samstag war.
Okay.
Ja, aber es war diese Vollmondnacht. Ja. Ja. Und bei diesem Brauen, das war sehr schön, also sehr, sehr rituell auch. Ja. Das heißt also, jeder hat von der leitenden Hexe, ja, ein oder zwei Kräuter bekommen. Ja. Ich kann mir nur mal erinnern, was das Kraut war, das ich hatte. Das ist Wolfsmilch. Ja. Und das haben wir dann also mit Achtsamkeit und mit Dankbarkeit dem Kraut und diesem Stoff gegenüber in diesen Kessel getan. Wo
Wolfsmilch?
Das, Wolfsmilch heißt es.
Achso, nicht wirklich Wolfsmilch.
nein, das Kraut heißt Wolfsmilch.
Also das Kraut, okay,
Entschuldigung. Ja, das Kräutler heißt Wolfsmilch. Ja. Und es waren etliche andere Kräuter dabei.
Mhm.
Alles Kräuter, die man bei uns findet und die den Hexen sehr gut bekannt sind.
Also alles legale Drogen.
Das sind Drogen sozusagen, die man auf der Wiese findet.
Nicht schlecht. Kann man da auf gut Glück eigentlich einfach grasen, oder? Nein.
Naja, ich glaube, die das geleitet hat, ja, die hat schon ganz genau gewusst, was sie da tut, weil die hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Ja.
Ja.
Und die hat.
Ja, hoffentlich. Aber gut, wenn man sie nur einschmiert damit, dann geht's ja.
Ja, so ist es. Ja. Ne? Und wir haben das eben gebraut, ja, dann ist es stehen lassen worden und dann vor Tagesanbruch, also vor der Tagesdämmerung, ja, sind wir aufgestanden und hinaus. Und da hat sich jeder also diese Flugsalbe aufgetragen. Ja. Aufgetragen, also so an Körperstellen, also wo die Haut relativ dünn ist, also unterm Ohr, Hals, bei den Händen und so weiter. Und bei mir hat das da eine ziemlich starke Wirkung freigesetzt.
Wie lange ungefähr nach dem Auftragen?
Eigentlich sofort. Ja.
Okay.
Also ich habe es auftragen und habe dann plötzlich, also sofort das Gefühl gehabt, es ist etwas anders. Ja. Das heißt also, die Wahrnehmung ist anders, sie verschiebt sich, sie geht in eine andere Richtung. Später habe ich dann gemerkt, dass sie offenbar bei mir sozusagen am intensivsten gewirkt hat oder eingefahren ist. Ja. Und dann bin ich eben mit dieser Wirkung in den Wald. Ja.
Wolfsmilch ist gleich Euphorie, schreibt da jemand
im Wolfsmilch Chat. Ist für Euphorie?
Steht für, jemand schreibt, Wolfsmilch ist zugleich Euphorie. Keine Ahnung, vielleicht kennt er sich aus.
Ja, ja, ja. Danke für den Hinweis, weil ich kenne mich mit Kräutern nicht aus. Ich kann mich nur eben an diese Wolfsmilch erinnern. Es waren aber etliche andere. Es waren sicher 15, 20 Kräuter etwa. Ja. Mhm. Und ja, und das, was sich dann eben verändert hat, war die Art der Wahrnehmung. Ja. Das heißt, man müsste einfach sagen, es ist eine Wahrnehmungserweiterung, beziehungsweise es ist so, dass die herkömmlichen Filter, die wir haben, wenn wir etwas wahrnehmen, offensichtlich ziemlich außer Kraft gesetzt wurden. So dass also ich Dinge gesehen habe oder Dinge gespürt habe oder Dinge erlebt habe, wie ich sie sonst nicht erlebe.
Ja? Und erlebt heißt jetzt was?
Erlebt heißt also zum Beispiel, also ich bin da Richtung Wald gegangen, ich kann mich nur gut erinnern, da stand so eine Regentonne und in der Nacht hat es geregnet. Und die Art und Weise, wie die Tropfen in die Regentonne getropft sind, hat mich unglaublich begeistert. Ja? Ich glaube, das ist das war wie ein Wunder. Ja?
Und, hört sich nach LSD an.
Ja, vielleicht wirkt es ähnlich. Gell? Vielleicht wirkt es ähnlich. Ja? Und alles, also so die Pflanzen, die ich gesehen habe, ja, war die Pflanze, aber gleichzeitig die Farben, wie ich sie gesehen habe, das, was um die Pflanze herum war und so weiter, war von einer unglaublichen Intensität. Nicht nur vom Optischen her, sondern auch einfach vom Gefühl her, also von der Begeisterung her. Es war einfach intensiv begeisternd. Mhm. Ja. Ja, darum stimmt, glaube ich, das, was im Chat da steht, euphorisch, glaube ich, ganz gut. Ja. Mhm. Ja, ja, und dann ging das eben weiter, bis ich eben zu diesem Baum kam, ja, zu dieser, das war eine Buche.
Und Bäume spielen ja beim Lilith-Mythos große zentrale Rolle, kann man sagen, eigentlich, oder?
So ist es, ja. Also vor allem beim ursprünglichen Mythos, der aus dem Sumerischen kommt. Ja. Ja. Und dort hat eben diese Begegnung, also diese transzendente Begegnung mit der Lilith stattgefunden und das Ganze drumherum, was ich da im Buch beschrieben habe. Das, was ich im Buch beschrieben habe, ist tatsächlich so, wie ich es beschrieben habe. Das Einzige, was ich verändert habe, ist ziemlich am Schluss, da geht es um so eine Begegnung mit den Ahnen, also mit meinen Ahnen, die hat in Wirklichkeit stattgefunden dann zu Sanhain, ja? Also im November, ne? Das ist okay. Das, was wir Allheiligen, Allseelen nennen. Mhm. Ja? Da hat sich für mich dann dieser Bogen der Lilith geschlossen und dort habe ich dann das Buch auch fertig geschrieben und beendet. Ja.
Also du hast da wirklich eine Begegnung, also dein Erkenntnisweg bezüglich Lilith war in diesem Buch festgehalten, das, was du in diesem Buch festgehalten hast, waren aus einer Begegnung heraus mit Lilith.
Aus einer Begegnung mit Lilith heraus, so, das ist richtig. Ja. Ich hab vorher natürlich schon einiges oder ein bisschen was über sie gewusst, ja. Aber erst im Nachhinein recherchiert. Ja.
Und die ist die dann, also du hast sie dann gesehen, als wäre sie da?
Als wäre sie da, ja, 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 ja. Ein bisschen weniger stofflich, als du jetzt mir gegenüber sitzt. Ja. Das heißt, so leicht durchsichtig, also leicht nebulos, so könnte man sagen.
Und du beschreibst es auch, dass an dieser Schwelle zwischen
Nacht und Tag.
Also ja. Am Morgengrauen war das, oder?
Genau, genau. Es war kurz vor Morgengrauen, ins Morgengrauen hinein.
Und das gehend. Hat sich in relativ kurzer Zeit eigentlich abgespielt, diese ganze Episode, oder? Weil du beschreibst ja, wie die Zeit stehen bleibt und dann das ganze Buch vollzieht sich dann eigentlich in diesem kurzen Augenblick eigentlich. Das ist vielleicht ein, zwei Minuten, wo dieses Morgengrauen beginnt, oder?
Genau, also man könnte sagen, also das, was im Buch beschrieben ist, die ganzen Erlebnisse vollziehen sich innerhalb von, sagen wir mal, 10 Minuten oder so. Ja?
Unglaublich.
Und das ist eben das Irre. Ja. Ja. Und es hat mich auch ziemlich erschöpft natürlich, gell? Weil innerhalb von 10 Minuten habe ich Dinge erlebt, ja, wofür ich beim Schreiben ein halbes Jahr gebraucht habe. Ne? Und das war so wie ein Danach, also so wie ein Overflow von Daten und von Erlebnissen im Gehirn. Das Gehirn, das war ein bisschen überfordert danach, und ich bin dann auch irgendwo auf ein Bett oder Matratzen gefallen und habe ein paar Stunden geschlafen. Ne?
Und du hattest auch einen Begleiter bei dem Ganzen, also einen Wolf.
Achso, das war, das gehört zu diesem transzendenten Erlebnis dazu. Ja. Darum ist ja die Geschichte sehr interessant, dass ich der war, der die Wolfsmilch hineingegeben hat in diese Flugsalbe.
Also
und
ja, das Kraut.
Ja. Genau, das Kraut Wolfsmilch. Ja. Und einen Tag vorher so ein Erlebnis, was auch schon. Allerdings ohne Drogen, gell? Da ging es um das Thema Kraft, die Urkraft, die und so weiter. Und da war diese Begegnung mit dem Wolf, und den habe ich bei diesem Erlebnis auch immer live gesehen, ja, und live wahrgenommen. Gell?
Und auch diesen Wolf, also du beschreibst ihn, als wird er da wirklich neben dir herumspazieren die ganze
so
Zeit.
Ist es.
Und auch danach noch, nämlich am nächsten Tag noch. Oder ist das künstlerische Freiheit dann?
Danach und auch im Prinzip, wenn ich will, auch jetzt, ja, kann ich diesen Wolf, ja, sozusagen herholen. Ja. Dann sehe ich ihn zwar nicht plastisch, ja, spüren aber. Ja.
Und du, in der Phase hast du ihn aber wirklich gesehen?
In der Phase habe ich ihn gesehen, ja. In der Phase konnte ich schauen, wie sein Fell, wie sind seine Augen.
Hast du ihn auch berühren können?
Berühren ist schwierig, weil das ist so wie ein Nebel. Ja? Das heißt also, wenn ich ihn berühre, spüre ich zwar in der Hand, dass ich etwas berühre, aber trotzdem feuchte ich Luft. Ja?
Nee.
Ja? Also so, als würde man ein Britzeln also, in der Hand spüren. Ja.
Und in einer ähnlichen, sagen wir mal, Realität hast du auch Lilith dann gesehen und mit ihr kommuniziert. Und
genau,
sie hat dir dann
genau.
quasi die Geschichte erzählt.
Also genau, sie hat nicht viel geredet, ja, sondern eher so wie Bilder erzeugt. Ja.
Ja.
Das heißt, so wie das war wie 3D-Fernsehen, so auf die Art. Ja.
ja. Jetzt gehen wir mal vielleicht zur klassischen Deutung der Figur Lilith am Anfang.
Ja, ja,
also
gerne,
gibt's
gerne.
Zwei Hauptquellen, also die sumerische und aus jüdischen Quellen gibt's Erzählungen und Berichte und
ja,
so
wir können,
über
ja,
die
ja.
Lilith. Was scheint dir da erwähnenswert von diesen Dingen?
Die jüdische Quelle ist sicherlich sagen wir mal so, eine Verwendung des älteren Mythos, nämlich aus dem Sumerischen.
Okay.
Ja? Also bei dem jüdischen Mythos, da ist ja die Geschichte, dass die Lilith sozusagen die erste Frau des Adams ist, ja? Und die dem Adam oder dem Gott nicht so gepasst hat, wie sie war.
Ja, ja? Echt, Gott schon, aber Adam nicht. Ne? Da hatte da irgendwie, die war ihm nicht unterwürfig genug oder so. Ja, oder?
Ja. Ich meine, diese Geschichte, die aus dem Jüdischen kommt, das ist eine Midrasch. Ja? Das ist also eine ergänzende Geschichte zur Bibel. Mhm. Ja? Entstanden ist also dadurch, dass zur Zeit, als die Bibel kanonisiert wurde, also das Alte Testament, ja, das ist so etwa 500 vor entstanden, haben die Schriftgelehrten, ja, begonnen, also die Texte relativ genau durchzulesen. Und da fangen sie also an bei der Genesis, und da kommt dann gleich einmal die Schöpfung des Menschen. Mhm. Und die Schöpfung des Menschen wird dort auf den ersten Seiten so beschrieben, dass Gott aus Lehm, ja, Mann und Frau macht. Ja, gleichwertig, gleichberechtigt. Ja. Das ist so, da hat er Lehm, dort hat er ein Teil Lehm, aus beiden macht er, aus einem macht er den Mann, aus dem anderen die Frau. Zwei Seiten später heißt es aber, dass Gott aus der Seite vom Adam, beziehungsweise aus seiner Rippe, eine Frau macht, ja, und dann haben die Schriftgelehrten gesagt, na was jetzt, nicht? Also gleich, ja, gleichberechtigt, also aus zwei, ja, gleichen Lehmteilen oder jetzt aus der Seite vom Adam. Entweder oder, das passt nicht zusammen. Ja? Und da haben sie dann ergänzend eine Geschichte hinzugefügt und diese ergänzende Geschichte war dann eben die, dass sie gesagt haben, das erste war offenbar eine andere Frau, ja, die gleichberechtigt ist und die eben nicht passt. Ja? Weil gleichberechtigte Frau, das geht in dieser Denkweise gar nicht. Ja? Die zweite Version hat ihnen besser gefallen. Ja? Aus der Seite vom Adam entsteht die Frau. Und die ist dann natürlich, gehört dann dem Adam, ist dem Adam sein Besitz, ist auch seine Frau. Und das ist die Eva. Und der ersten Frau, die Gleichberechtigte, der haben sie dann einen anderen Namen geben müssen. Sie haben irgendwo erklären müssen, wer ist das? Ja? Und da haben sie auf den Sumerischen, beziehungsweise dann von den Sumerern wurden diese Mythen überliefert an die Babylonier, ja, auf den babylonischen Mythos zurückgegriffen und haben gesagt, aha, das ist also die Frau, die immer schon quer treibt, ja, und das ist die Lilith. Ja. Und so kam also die Lilith in diesen Kontext der jüdischen Religion. Ja.
Also, okay, das heißt, Sie haben das Alte Testament interpretiert.
Genau.
Haben gesehen, irgendwo passt da was nicht. Zuerst ist sie aus Lehm, dann aus der Rippe. Und die aus Lehm, die haben es dann gesucht in anderen sumerischen Mythologien.
Genau.
Und
genau.
Wie hieß die in den sumerischen Mythologien?
Die hieß dort Lilith.
Lilith.
Ja, das war die Lilith. Ja, ja. Und die haben sie dann also in ihre Geschichten reingenommen. Ja.
Und jetzt diese sumerische Lilith, was...
Die,
das ist dann quasi eigentlich das Interessante. Also dort wird sie dann wirklich beschrieben. Ne?
Genau. Also die sumerische Lilith kennen wir aus den Keilschriften. Und zwar aus Keilschriften, die gut 4.500 Jahre alt sind. Also circa 2.500 wurden die niedergeschrieben. Wenn man diese Keilschriften liest, hat man so das Gefühl, dass diese Lilith, die da beschrieben ist, noch wesentlich älter ist. Ja, das heißt also, aus einer noch viel älteren Überlieferung kommt und bei diesen sumerischen Keilschriften ja auch nicht besonders gut wegkommt. Ja. Die Geschichte, die dort beschrieben ist, ist im Prinzip eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen, ja, nämlich der Lilith auf der einen Seite und der Inanna auf der anderen Seite. Ja. Beschreiben wir das so, also die Inanna ist eine Göttin.
Kommt auch in deinem Buch prominent vor, die Inanna.
Und die kommt natürlich im Buch prominent vor. Ja. Und die Inanna hat ein gewisses Problem. Ja. Das Problem, das sie hat, das ist dieser Obergott, ja, der Enlil. Ja. Und dieser Obergott, der Enlil, der wird mächtiger und immer mächtiger. Und sie muss tun, was er sagt. Ja, sie steht also unter seiner Fuchtel. Ja. Und sie überlegt, wie kann sie also aus diesem Spiel aussteigen, also wie kommt sie da heraus. Und sie geht, so wird sie also in diesen Keilschriften beschrieben, sie geht also dem Euphrat entlang und entdeckt also auf ihrer Wanderung einen kleinen Baum, ja, wobei sie erkennt, dass dieser Baum ein besonderer Baum ist. Das ist der Hulupu-Baum, ein Weltenbaum. Ja? Weltenbäume haben wir ja in allen Mythen. Nicht? Bei den Germanen ist es die Weltenesche Yggdrasil, bei den Mayas der Zeiberbaum, dort im Sumerischen der Hulupu-Baum. Und sie überlegt Folgendes. Sie sagt, wenn ich den Hulupu-Baum unter meine Kontrolle bringe, ja, das heißt also, wenn ich den unter Kontrolle habe, dann erlange ich Macht. Und wenn ich Macht erlange, ja, dann kann ich, und zwar Macht über den Weltenbaum, der die Welt repräsentiert, dann kann ich Macht erlangen über die Welt und dann werde ich mächtiger als der Gott Enlil.
Und Welt ist etwas? Die Erde oder der Kosmos?
Ist die Erde. Weil es also die Oder sagen wir so, es ist die Welt der Götter und Menschen. Ja? Also die Welt, in der die Götter mit den Menschen interagieren. Das ist also die Erde plus die Götterwelt. Ja? So, sie nimmt diesen Baum, ja, nimmt ihn mit nach Hause. Der Baum wird in ihren Garten gepflanzt. Sie pflegt den Baum. Der Baum wird immer größer und kräftiger. Ja? Und dann kommt es allerdings zu einem Problem, mit dem sie nicht gerechnet hat. Ja? Und zwar, als erstes nistet sich in der Baumkrone der Adler ein. Es ist ein mythischer Adler, mit dem hat sie noch kein Problem. Ja? Aber als sich im Wurzelwerk die Urschlange einnistet, hat sie ein Problem. Weil diese Urschlange, das ist ja sein Symbolbild für diese nicht bändigbaren Kräfte, ja, des Lebens. Und als die im Wurzelwerk plötzlich ihr Nest baut, hat sie ein Problem und weiß sie nicht zu helfen. Und das größte Problem hat sie damit, dass im Stamm des Hulupu-Baums plötzlich die Lilith wohnt. Ja? Das heißt, die bezieht dort ihre Wohnstadt und das gibt also den Ausschlag dafür, dass sie versucht, die Bewohner des Weltenbaums loszuwerden. Ja? Sie ruft ihren Bruder zu Hilfe. Ihr Bruder, das ist der Utu. Ja? Er schildert ihm ihr Problem und der Utu geht dann her und zerschlägt das Wurzelwerk des Weltenbaumes, tötet dort die Urschlange, zerschlägt dann auch den Stamm und versucht Lilith zu töten, ja, auf Geheiß der Inanna hin. Lilith ist aber schlau genug, dass sie die Flucht ergreifen kann. Das heißt, der Utu wird ihrer nicht habhaft und im sumerischen Mythos heißt, sie zieht sich dann in unwegsames Gebiet zurück. Der Weltenbaum fällt, ja, der Weltenbaum bricht es unter dieser Brachialgewalt zusammen und die Inanna lässt sich aus dem Holz des Weltenbaumes ihren Thron bauen und ihr Zepter. Erlangt damit Weltmacht, ja, wird tatsächlich mächtiger als der Enlil, wird allerdings dann später entthront. Sie verliert also wieder ihre Macht, die sie da erlangt hat. Ja. Das ist also so der Mythos aus dem Sumerischen. Und man kriegt dazu das Gefühl, dass diese Lilith, ja, wesentlich älter ist, also von weiter her kommt, also von tiefer aus der Vergangenheit kommt und dort dann diesen Platz im Stamm des Weltenbaums einnimmt.
Also das ist was in den sumerischen Mythen
überliefert. Das ist das, wie es in den sumerischen Mythen überliefert ist. Genau.
Und in deiner Schau, sage ich mal,
ja.
Da sind ja einige Details dazugekommen, kann man sagen.
Ja, okay.
Oder? Wenn das jetzt alles ist, was in den Mythen steht, da ist doch schon einiges dazugekommen. Weil
ja, natürlich.
Bei
ja.
dir ist es jetzt so, dass diese Inanna mit Doppel-N, wie auch jemand im Chat ganz richtig geschrieben hat, wir haben sehr mythologisch gebildete Menschen, die zuhören, und offenbar auch Kräuter technisch gebildet, die ist unglücklich und möchte leben und weiß nicht wie.
Ja, also so ist es,
sie ist auf der Suche nach dem Lebendigen. Das finde ich interessant.
Also genau.
Das thematisierst du auch sehr im Buch. Ne?
Genau.
Und die Lilith fragt sie dann, ja, was willst du wirklich? Ne? Und dann stößt er sich heraus, ja, ich will leben. Ne? Und das glaubt sie ja dann nicht. Und dann, ja, dann
irgendwie
glaubt sie sich und so. Und dann, diesen Aspekt finde ich sehr interessant. Also diese Lilith verkörpert dann in deiner viel ausführlicheren Beschreibung irgendwo das Lebendige, kann man sagen, und eigentlich die Sexualität, den Eros. Ja, du beschreibst doch, wie sie quasi die Westwinde dirigiert, die dann durchs Dorf streichen und alle werden gambrig.
Ja.
Ist ja so. Ne?
Ja, ja.
Und das gefällt den Göttern nicht. Ja, also die sorgen sich dann, dass die Leute dann zu abgelenkt sind und sie nicht genug verehren und wollen die dann, aber werden ja nicht so ganz habhaft. Finde ich sehr spannend und vor allem, weil jetzt abgesehen von diesem mythologischen Aspekt, ja, das ist ja ganz ein wichtiges Urthema, ja, Sexualität, Unterdrückung der Sexualität und diese Suche nach, was ist eigentlich das Lebendige, ja, die auch Wilhelm Reich, wir haben vorher jetzt ein bisschen kurz drüber geredet, der hat Mythologie völlig abgelehnt, also der hat mit dem überhaupt nichts am Hut gehabt, aber er hat nach demselben gesucht eigentlich.
Ja, genau. Also für mich war dann, du sprichst es genau an, also die Inanna will leben, ja. Das Leben, das sie hat, ist im Prinzip dieses unter Kontrolle sein vom Enlil, vom Obergott und so weiter. Ja. Sie sehnt sich sehr nach Leben und Lebendigkeit und stellt sich die Frage, was ist das Leben? Ja. Die Lilith, die älter ist, ja, verkörpert das Leben und die Lebendigkeit. Inanna stellt sich eben die Frage, was ist das Leben? Sie kommt aus der Welt dieser damals neuen Götter, ja, und in dieser Welt der Götter, ja, behaupten die Götter von sich immer, wir sind unsterblich, ja, wir sind die Unsterblichen, ja, und das sind also die Menschen, das sind die Sterblichen, ja. Lilith ist da eine Wesenheit, also ich beschreibe sie als Tochter der Mutter Erde, eine Wesenheit, die sehr wohl immer wieder stirbt und immer wieder neu geboren wird. Das heißt also, sie durchläuft immer wieder diesen natürlichen Zyklus von Werden, Vergehen, Neu, Wiederkommen. Ja? Die Inanna stellt dann eben an die Lilith die Frage, also was muss ich tun, um zu leben, ja, und die Lilith gibt dir darauf als Antwort, damit du lebst oder leben kannst, musst du sterben, ja. Und das ist also so für mich ein Knackpunkt gewesen, also bei diesem Erleben und auch bei diesem Verstehen, was Leben ist, ja.
Du hast ja dann, also du hast dann die Lilith getroffen und sie hatte dann quasi wie vor so einem 3D-Schirm die Geschichte erzählt, ne?
Oder
Und
Bilder gezeigt, ja, also
Bilder,
wo diese Geschichte
ja.
sich abgespielt hat,
Ja,
ja.
das, was wir eigentlich ab jetzt besprechen, ist eigentlich jetzt schon das, was du in dieser Schau dann erlebt hast und nicht mehr unbedingt das, was du dann danach gelesen hast. Hast du also wirklich vorher über die Lilith gar nichts gewusst?
Ein bisschen was habe ich gewusst. Also
Okay.
ich habe mich mit Lilith schon beschäftigt, also auch vom Astrologischen her, was sind die Lilith-Punkte, ja?
Aha.
Wer ist sie überhaupt? Und ich hatte so eine vage Ahnung von ihr, ja.
Okay.
Das war vorher. Ja. Ja. Und dann vor allem diese Erkenntnis, ja, dieses Beharren auf Unsterblichkeit, was die Götter machen, ja, ist im Prinzip ein Unterbrechen oder ein Stoppen des Laufs des Lebens. Ja. Leben ist Sterben und geboren werden. Ja. Wenn ich jetzt auf Unsterblichkeit beharre, ja, verhindere ich, dass das Rad des Lebens sich dreht.
Eine Erstarrung.
Das ist eine komplette Erstarrung. Ja. Ich
Ja.
versuche oben zu bleiben, ich versuche in der Blüte zu bleiben, ja. Ich versuche die ewige Jugend zu erlangen und. Ja. Das sind also alles Bilder, die auch jetzt mythologisch gesehen, also in der Geistesgeschichte des Menschen, neu sind. Neu in dem Sinne, entstanden sind sie gleichzeitig mit den Religionen und gleichzeitig also mit der Entwicklung des sogenannten Patriarchats. Ja.
Jetzt, Patriarchat, diese Götter,
Ja.
das ist ja ein wichtiger Punkt oder sehr wichtiger Punkt in
Ja.
deinem Buch. Wer sind die?
Wer sind Sie? Ja. Was willst du jetzt wissen? Wie ich sie sehe oder wer sie sind? Ich meine, so wie ich sie in dieser Schau erlebt habe, ja. Und da wird die Geschichte jetzt schon wirklich ein bisschen spacig. Ja.
Ja.
So wie ich sie in dieser Schau erlebt habe, sind diese Götter, wenn man so will, Aliens. Ja. Das heißt,
Aber
wie.
Aliens, die nicht auf der physischen Ebene
Nein,
existieren.
nicht auf der physischen, ja. Es ist auch
Ja.
schon auf der transzendenten aber durchaus real. Ja. Also auf einer
Ja.
transzendenten, realen Ebene, die wirklich auf uns hereinwirkt. Ja. Ich meine, die
Und
große.
auch Lilith existiert ja auf dieser, was auch immer das jetzt ist, transzendenten Ebene.
Genau, Lilith existiert ebenfalls auf der transzendenten. Lilith ist aber eine Tochter, geboren durch die Gaia, also durch die Mutter Erde. Ja? Diese Götter, die ich beschreibe, die sind keine Erdengeborenen, sondern das sind Außerirdische. Jetzt in dies, also im wahrsten Sinne des Wortes dann, ja.
Ja, die sind da irgendwo verunfallt und wissen nicht mehr, wie sie herkommen, sonst schreibst du in deinem Buch.
Genau, 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 genau. Also so habe ich es gesehen. Ne? Die haben eine Bruchlandung hingelegt, ja, haben keine Ahnung mehr, woher sie sind. Sie wissen nur, sie müssen schnell etwas tun, ja, damit sie in ihrer Unsterblichkeit bleiben können. Das heißt, sie brauchen Energie, sie brauchen ja, Energie und finden im Menschen einen Energielieferanten, ja, wenn sie nur den Menschen entsprechend manipulieren. Ja.
Jemand schreibt da,
Ja.
jetzt nähern wir uns der Präastronautik, das wird wieder spannend. Ich meine, ich glaub nicht, dass das was mit dieser klassischen Präastronautik zu tun hat, weil diese Götter ja auf einer transzendenten Ebene existieren und keine, wie auch immer gearteten, verwunderlichen Bauten in unserer Realität hinterlassen konnten oder auch hinterließen, ne?
Das ist jetzt die Frage. Also
Ja?
das kann man durchaus offen lassen. Ja,
Aha.
das kann man.
Also, wenn ich dein Buch da
Ja.
interpretiere, dann nein.
Genau. Also im Buch bauen sie ihre Bauten in dieser transzendenten Welt.
Ja.
Ja, erscheinen aber durchaus auch den Menschen, ja, in möglichst pompöser Art und Weise, ja, um den Menschen klarzumachen, sie sind die Besseren. Ja. Sie sind die alles in der Hand haben, sie sind die über den Menschen stehen. Ne. Was natürlich ein wichtiger Aspekt ist. Ja. Geistesgeschichtlich findet man das eben in den Religionen. Die Götter sagen, sie stehen über den Menschen, sie sind die Wichtigeren, sie sind die Besseren und der Mensch hat die Aufgabe, sie anzubeten, ihnen zu huldigen, ihnen zu opfern und so weiter. Und aus diesen Anbetungen, aus diesen Huldigungen und Opfern beziehen sie die für sie notwendige Energie, um eben ihre Macht auszubauen oder um überhaupt zu existieren.
Jemand hat im Chat das Stichwort Archonten gebracht. Kennst du den
Archonten.
Begriff und hat das irgendwas damit zu tun?
Ich habe immer wieder so peripher von diesen Archonten gelesen. Soweit ich mich jetzt erinnere, immer wenn ich darüber was gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist genau das, was ich über die Götter schreibe. Ja. Aber das heißt, das ist schon ziemlich nahe dem, was ich hier gesehen oder erlebt habe. Ja. Ich habe mich nicht weiter noch damit beschäftigen können, mit diesen Archonten, was das genau ist, was mythologisch herkommt. Ich weiß nur, dass es da sehr starke Parallelitäten gibt. Das stimmt, ja.
Ja, das heißt jetzt, also diese Götter sind nicht von der Erde, nicht von Gaia geboren und können daher auch nicht auf die normale Weise hier überleben, sondern müssen dann quasi diese Energien, die von den Menschen quasi für sie aufbereitet werden, die müssen sie dann irgendwie abzapfen. Und das machen sie dadurch, indem sie die Menschen dazu bringen, dass sie anbeten.
Dass sie zum Beispiel angebetet werden, dass ihnen geopfert wird, dass die Menschen auch in ihren Namen dann Kriege führen in weiterer Folge über Emotionen, die in diesem religiösen Kontext entstehen. Genau. Also
Ziemlich hilflose Götter, schreibt der Robert.
so ist es. So
Aha.
ist es. So ist
Okay.
es. Ja. Also sie sind ziemlich hilflos und aber sehr klug. Ja? Das heißt, es ist so in diesem, sie bringen die Menschen tatsächlich dazu, ja, ihnen Tempel zu bauen, ihnen zu opfern. Ja? Sie schaffen es, den Menschen so zu manipulieren, dass der Mensch das tut, was sie wollen. Ja? Das ist so dieser für mich faszinierende, aber erschreckend faszinierende Punkt.
Du beschreibst auch so Technologien, die die dann anwenden, aber in dieser transzendenten Ebene,
oder? Genau.
Wobei das manchmal verschwimmt ja ein bisschen in einem Buch,
so ist es, ja.
Aus, wo ist das jetzt? Aber also das ist dann Absicht quasi von
So
dir.
ist es, ja, genau. Weil diese transzendente Ebene nicht nur woanders ist, ja, sondern sie ist direkt neben uns oder direkt um uns, ja, sie ist genauso da. Sie ist nur selten sichtbar. Ja, sie gelangt nur selten erst in die Sichtbarkeit. Ne? Das heißt, Götter erscheinen durchaus den Menschen in irgendwelchen Gestalten als strahlende, große, riesige Wesenheiten und so weiter. Das kommt durchaus vor. Aber im Prinzip sind sie quasi transzendent. Ja? Ja. Die Sache war ja die, also die Inna, ne, ist für mich da ja eine sehr spannende Göttin, weil die ja wirklich danach sucht, was ist denn das Leben eigentlich wirklich hier auf der Erde. Ne? Und die geht ja einen Schritt über dieses reine Machtdenken der Götter hinaus. Ja? Darum ist sie ja nicht am Anfang zwar die Gegenspielerin der Lilith, ja, versteht aber dann, allmählich das, was Leben ist. Ja? Also die spielt da eine wichtige und vor allem interessante Rolle. Mhm. Und sie kommt dann drauf, sozusagen, was könnten die Götter tun, ja, damit sie nicht mehr die Energie von den Menschen abzapfen müssen. Was könnten die Götter tun, um trotzdem zu leben? Und die Antwort, die Lilith ihr gibt, ist die, ihr braucht es nur ernst tun, ihr braucht es nur zu sterben. Ja?
Das könnte natürlich auch Falle sein.
Ne? Genau. Ne? Und sie, die Inanna, geht ja dann tatsächlich in den Tod hinein und stirbt nahezu wirklich. Ja? Und wird ja fast wieder geboren. Ja? Wird aber dann im letzten Moment also von den anderen... Genau,
das beschreibst du. Aber das ist in den sumerischen Quellen nicht so beschrieben alles.
Ja. Das, was hier beschrieben ist, das ist eine in den sumerischen Quellen gibt es eine starke Parallelität. Das ist also das Hinabsteigen der Inanna in die Unterwelt, ja, wo sie ihrer dunklen Schwester begegnet, okay. der Rishtigal oder wie sie heißt. Ja. Mhm. Also da kommt im Sumerischen durchaus etwas vor und da wird sie auch errettet.
Ja. Jetzt, wenn du kannst natürlich jetzt alles Mögliche behaupten, aber gab es da wirklich Dinge, die du in dieser Schau erlebt hast, die du dann im Nachhinein erst gelesen hast? Weil ich meine, drängt sich da ein bisschen was, naja gut, du hast dich halt mit Lilith beschäftigt und dann hast du dich da halt reingesteigert, während du da im Drogenrausch im Wald umeinander angerannt bist, am Baldanefest. Aber gab es da jetzt Dinge, die du, so wie zum Beispiel dieses Hinabsteigen, hast du das auch schon vorher gewusst, quasi?
Also, das Hinabsteigen habe ich erst nachher nachgelesen. Aha. Also das habe ich dann also erst im Laufe der Recherchen gelesen.
Ja? Okay. Ja. Das muss ich dann doch einen ziemlichen Eindruck auf dich gemacht haben, oder?
Ja, du hast
du ein Buch geschrieben hast.
Ja, klar.
Das könnte ich mir vorstellen, wenn mir sowas passieren würde, mir passiert sowas halt nicht. Aber wenn, dann wäre ich doch schon, also wenn ich dann wirklich Dinge sehe und dann plötzlich lese ich da wirklich in den Mythen nach und komme drauf, da gibt es starke Parallelen, also wenn du jetzt sagst, die sind in der Unterwelt darunter gestiegen, ja.
Gut, eigentlich wundert es mich nicht, weil diese Mythen, ja, die Mythen, die auch heute noch überliefert sind, das sind ja sehr archetypische Geschichten. Und archetypische Geschichten, die sind im Feld, ja, die sind also im Bewusstseinsfeld oder im morphogenetischen Feld oder wie immer man dazu sagen mag.
Ja, ja. Gut, aber das ist halt, ja. Natürlich, so kann man es erklären. Trotzdem glaube ich, das würde mich jetzt beeindrucken, wenn mir sowas passiert. Ja. Wenn ich dann quasi das im Nachhinein irgendwo verifiziere, unter Anführungszeichen, oder wenn das auch andere zumindest so gesehen haben.
Das stimmt.
Finde ich schon
interessant. Ja, eben, ne?
Aber also das gab es, sagst du halt jetzt. Aber ich glaube es halt auch. Also, es gab dann wirklich Dinge, die du da erlebt hast und dann im Nachhinein liest du dann nach und kommst drauf, aha, da...
Das sind starke Parallelitäten, ja. Okay. Also das sind, das ist teilweise fast 1:1 und so weiter, ja. Ja, okay. Ja, klar. Ob die Lilith jetzt genauso ausschaut, wie ich sie beschrieben habe. Nicht? Weil ich habe sie ja beschrieben im roten Kleid, also mit dem grünen Umhang und so weiter. Wie es auf dem Buch vorne oben ist, weiß ich nicht. Also so eine richtige Beschreibung der Lilith aus alten Mythen kenne ich gar nicht. Nicht? Nee.
Aber hast du auch ein bisschen nachgeforscht, warum du die so gesehen hast? Gab es da irgendwelche psychologische Gründe, warum du...
Müsste ich drüber nachdenken, natürlich. Gell? Ja.
Psychologie ist das sowieso. Die Psychologie ist natürlich definitiv ein ganz wichtiger Faktor bei allem, was wir da heute reden und eigentlich bei allem, über das ich meistens auf dieser Sendung rede, mit meinen Gästen, weil die Sexualität und die Psychologie und das Unbewusste, ja, du beschreibst es halt, die Dunkelheit, ja, das ist natürlich ein bestimmender Faktor in unserem Leben, dem wir bis zu einem gewissen Grad ausgeliefert sind, ob wir wollen oder nicht. Ne?
Ja, also ich glaube.
Wir können uns zwar seelisch so weit verkrüppeln, dass wir damit fast nichts mehr zu tun haben, aber das ist dann auch nicht lustig.
Ja, das wäre ein ziemliches Beschneiden, weil ich glaube, also so das Unterbewusste oder Tiefenbewusste macht wahrscheinlich 95% von dem aus, was wir sind. Gell? Und dass die
ist erschreckend.
Ist erschreckend? Ja.
Und spannend. Aufregend und erschreckend.
Ja. Ja, genau. Nein, ich finde es enorm spannend. Ne? Und ich glaube, die meisten Reaktionen kommen aus diesem 95% tiefen Bewusstsein. Ne? Das, was wir halt haben, ist, dass wir dieses tiefen Bewusstsein ziemlich aussparen und den Zugang dorthin gar nicht suchen. Mhm. Ja? Weil das tiefen Bewusstsein befindet sich so, wie es eben schon heißt, in der Tiefe. Ja? Das heißt also unterhalb, ja? Im Dunklen sozusagen. Ja? Und unsere Religionen, unsere Wertevorstellungen haben ja gesagt, alles was oben ist, was Licht ist gut, alles was unten ist, in der Dunkelheit sich befindet, sei schlecht und sei zu meiden. Ja? Und wenn wir das auf uns selber, also auf unser eigenes Psychogramm umlegen, heißt, verdränge 95% von dir, ja? und halte dich in den 5 lichten Prozenten auf, was nicht funktioniert, was sich früher oder später so oder so recht schräg dann zeigt.
Jemand schreibt, das finde ich recht interessant, ja? Ich glaube dem Neuner das durchaus auch, aber er hat sich durch die Wolfsmilch schon ziemlich angreifbar gemacht, finde ich. Offenbar, das ist, ich glaube, von dem Hörer kam das Kommentar vorher über, dass das eben euphorisierend ist und anscheinend macht es auf oder so. Ja.
Angreifbar.
Ja, das wäre interessant. Also,
ja, ich wäre gerne von der Lilith angegriffen worden, jetzt in anderem Sinne. Ja, also Angreifbarkeit, also ich habe nicht, also auch im Nachhinein nicht das Gefühl, dass ich da irgendwo bedroht wäre von irgendwelchen Kräften oder Energien im Außen. Schließlich habe ich meinen Wolf mitgehabt. Bildhaft gesprochen. Aber ich hab prinzipiell keine Angst vor Energien, ja? Oder vor dunklen oder bösen Energien, die jemanden angreifen oder jemanden etwas anhaben, weil ich der Meinung bin, also dass nur dann etwas, also eine Energie oder Kraft mir etwas anhaben kann, wenn ich dazu eine gewisse Resonanz in mir habe. Ja? Mhm. Wenn ich also die Resonanz auf etwas unter Anführungszeichen Böses nicht habe, hat es auch keine Macht oder keine Kraft über mich. Das ist mein Ansatz, nicht? Und mit dem lebe ich eigentlich ziemlich gut. Ja.
Also die Inanna ist in dieser Unterwelt, also jetzt zurück zu der
zurück Geschichte. Zur Geschichte, ja.
Und wird dann je aus diesem, ist fast in diesem Umwandlungsprozess begriffen, wo sie also quasi diese Wiedergeburt erlebt und dann imstande wäre, sich ganz normal eigentlich von der Erde zu nähern, so wie das die Lilith auch tut, aber immer noch in der Transzendenz bleibt. Auch interessant. Also sie materialisiert sich deshalb nicht und wird dann von ihrem Bruder unter Anführungszeichen gerettet, ne?
Genau. Es wird also von dem Bruder und von, wer tritt dort noch auf? Der Ahn zum Beispiel, also von den Göttern, von einem Göttertrupp gerettet.
Genau, ja? Der Ahn wird dann später zum Lieder der Anunnaki und so, aber
genau,
da kommen wir
genau.
dann eh noch hin. Ja.
Ja.
Ja, gut, und dann, wie geht's dann weiter?
Okay, die Inanna kehrt dann sozusagen gerettet zurück und bleibt dann eigentlich so in einem Zwischenzustand. Sie weiß nicht, was sie von dem Ganzen halten soll. Ja. Haben die Götter sie jetzt gerettet, wirklich gerettet, oder haben die Götter da ihr das tatsächliche Leben verwehrt? Und sie macht sich dann ja sogar noch einmal auf die Suche in einer Szene nach der Lilith, findet sie aber nicht mehr. Das heißt also, die Chance eröffnet sich ihr da kein zweites Mal. Ja. Ich meine, einmal noch begegnet sie der Lilith. Also da interpretiere ich die Inanna anders als im sumerischen Mythos. Ja. Sie hat zwar den Weltenbaum, ja. Aber in meiner Interpretation ist es nicht sie, die dem Utu befiehlt, den Weltenbaum zu fällen, sondern da kommt der Utu, also ihr Bruder, selber auf die Idee, dieses magische Baumwerk, wie er es sieht, zu zerstören. Und das ist das letzte Mal, wo Inanna und Lilith sich sehen. Ja. Das heißt also, da interpretiere ich die Inanna wesentlich tiefsinniger, als es im sumerischen Mythos der Fall ist. Ja. Also da, das weicht da deutlich ab. Ja. Ja, und dann ist also diese Geschichte so mit den sumerischen Göttern vorbei. Lilith zieht aus, ja. Lilith verlässt dieses Sumer. Und
dann geht es erst richtig los.
Ja, und sie wandert also dann Richtung Westen und landet dann im Jordantal. Ja?
Ja. Ja, und dann kommt ja irgendwann ein anderer Gott ins Spiel, der also ursprünglich quasi, oder sind wir jetzt schon
ja,
weit?
Ja,
oder
ja, war ja, weit, ja. Ne? Ja. Also da kommt es dann also zu einem Götterkampf, weil es kommen zwei andere Götter ins Spiel. Das eine ist der Baal.
Baal, genau.
Baal,
also,
ja.
Baal ja. Oder Baal?
Ist wurscht, mit
also
zwei
mit
A.
Doppel-A, ja.
Mit Doppel-A,
Baal.
Ja.
Der
ja.
Kommt auch in Stargate vor. Übrigens.
Da kommt das Stargate vor?
Ja, da kommt das Stargate vor.
Ja, siehst du, ich habe schon gewusst. Ist auch der Bekannte. Nein, dieser Baal, der ist der Vorgänger des Yahweh. Ja? Der Yahweh ist so der Hauptgott, der jüdische Gott. Und,
also da gab es anscheinend, jetzt, ja? Ich meine, und die sind alle abgestürzt, diese ganzen, der Baal und der Yahweh und die ganzen anderen und der Alien, die sind alle abgestürzt und sind dann...
Sind alles abgestürzte Aliens, so in dieser Geschichte, gell? Ich meine, das Buch ist ein Roman. Im Roman muss ich mich festlegen, also auf eine Schiene. Ja? Ich habe, in Wirklichkeit habe ich eine Frage, die für mich nach wie vor offen ist. Ja? Die Frage ist, wer sind die Götter? Ja? Sind es wirklich abgestürzte Aliens, ja? Die den Menschen versklaven und den Menschen manipulieren und so weiter? Oder sind es Geschichten, die wir selbst kreiert haben, ja? und unter denen wir jetzt leiden? Ja? Ist es also eine Selbstkreation von uns? Ja? Oder ist es wirklich etwas, was von außen kommt und auf uns wirkt?
Meme, den wir in die Welt gesetzt haben.
Ja, genau. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ja? Ich tendiere eher zu dieser Alien-Geschichte. Ja?
Also, weil sie spannender ist.
Also, weil sie spannender ist und genau.
Nein, ich weiß nicht. Also, okay.
Nicht, und so wie wir vorher gehabt haben, diese Geschichte mit den Archonten ist, glaube ich, durchaus ähnlich. Ne? Ist, glaube ich, auch alien-like. Ne? Ja. Aber gut, es ist eine Geschichte.
Der Dr. Warnke beschreibt das ja recht schön. Diese ja. Wesen, die wir dann quasi in dieser Transzendenz also
ja.
Erschaffen. Ja? Und die dann tatsächlich
so ist das,
ein
ja.
Eigenleben annehmen.
Klar, ja? Natürlich.
Und
natürlich.
Die im Prinzip aus unserer, die wir nähren. Und das passt auch sehr gut. Die nur
so ist
dadurch
es, ja.
Überhaupt
leben, dass wir sie nähern.
Nur
ja.
So leben, weil wir sie ja erschaffen, weil wir an sie denken.
So ist das, ja.
Also das wird schon sehr gut passen.
Genau. Darum sage ich
weil
ja.
Vor allem, wenn das jetzt Aliens sind, die abstürzen, ja, aber ich weiß nicht. Also das
ja, ist klar. Ja, ja.
Ja.
Ja, ja. Ja.
Lasst euch mehr Fragen offen als das andere. Ja. Wurscht.
Genau. Aber von der, mir geht es einfach um die Beschreibung dieser Kräfte oder dieser Energien. Ne? Und so als abgestürzte Aliens, die ein bisschen verwirrt sind und die Menschen also hier versklaven und manipulieren, ist eine gute Beschreibung, ja, für diese Energien, wenn man sich also diesen Göttern annähern will. Ja. Na klar, und in der Geschichte geht es dann weiter, also da ist Baal und Jahwe. Ja. Und da kommt es also zu einem Umbruch in der Götterwelt, zu einer Revolution. Ja. Der Baal wird gestürzt, ja, und dieser Jahwe, ja, wird dann zum neuen Anführer. Ja. Und dieser Jahwe, oder Jahwe, führt eine
und
neue.
Und da sind wir jetzt aber beim Jahwe des Alten Testaments.
Des oder? Alten Testaments,
ja.
Richtig, ja.
Dasselbe.
Das ist dasselbe, ja. Und der führt etwas Neues ein. Ja. Der führt nämlich ein, dass von nun an, also sobald er die Herrschaft erlangt hat, all die anderen Götter, ja, sich nicht als Götter bezeichnen dürfen. Ja. Er führt also ein, dass von nun an nur mehr er den Titel Gott trägt, ja, und dass die anderen Götter, ja, andere Titel tragen. Ja. Und es sind dann Erzengel, Seraphim, Cherubim. Ja, Engel dürfen sein, ja, aber nicht Götter. Damit klar ist, er steht an der Spitze und die anderen sind eine Etage oder mehrere Etagen unter ihm.
Ein einziger Gott.
Ein einziger Gott. Ne? Das ist dieser Übergang, den man geistesgeschichtlich ja sieht. Ne? Der Übergang vom Polytheismus zum Monotheismus.
Ja. Ja, der auch von Echnaton auch schon.
Genau, vom Echnaton wurde es schon einmal probiert. Ne?
Ja.
Der Echnaton, der hat eben diesen Atom.
Also das ist ein ägyptischer Pharao gewesen.
Genau, ägyptischer Pharao, wann war er ungefähr? Weiß nicht, ob du das besser weißt. Weiß ich nicht genau. Ein paar hundert Jahre vor Christus oder tausend Jahre vor Christus. Und der zum ersten Mal das Konzept des Monotheismus probiert, ja, indem er die Priesterschaft entmachtet hat. Ja. Und die Priesterschaft, das waren vor allem Amun-Priester. Ja. Und denen hat er gesagt, der Amun ist kein Gott oder ist ein falscher Gott. Ja, der richtige Gott ist der Aton. Ja. Und er ist fast so mächtig oder fast so toll wie der Aton. Ja. Er steht direkt unter seinem Einfluss und die Amun-Priester müssen ihre Läden schließen.
Ja. Hat das vom Wortstamm irgendwas mit dem Atom zu tun? Nein.
Nein, glaube ich nicht.
Glaub ich nicht. Lustig, nein. Weil es so ähnlich klingt.
Ja, ja, ja.
Aton,
ja.
Unteilbar und das, also Aton, der einzige Gott und Atom, das unteilbar. Ja,
ist ein interessanter Gedanke, vielleicht sogar. Ne? Das, also, es könnte auch ja sein. Ne?
Es drängt sich ein bisschen auf.
Aber. Es drängt sich auf. Aton ist ja ägyptisch, ne? Und das Atom.
Atomos, ne? Unteilbar.
Genau, das kommt also von den Griechen. Ne? Ja. Und das Hellenistische ist ja sehr stark beeinflusst vom Ägyptischen. Genau. Das könnte durchaus sein, ja. Das könnte durchaus sein. Wäre interessant, einmal nachzuforschen, ja. Also, das war der erste Monotheismusversuch, der natürlich da dann kläglich gescheitert ist, weil die Amun-Priester den Aton und seine Stadt da in der Wüste dem Erdboden gleichgemacht haben und wieder ihr polytheistisches System dann eingeführt haben.
Ja, aber jetzt, also Jahwe zettelt eine Revolution im Himmel an.
Im Götterhimmel, ja.
Oder im Götter, ja. Oder eigentlich sind sie auf der Erde.
Ne? Eigentlich sind sie auf der Erde, ja. Also in der
parallelen Wirklichkeit.
Okay.
Sag ich jetzt mal.
Ja. Ne? Und stürzt den Baal. Ja. Und versucht sich dann eben als einziger Gott, also als monotheistischer Gott, zu etablieren, was ihm auch gelingt. Ja. Wenn man das wiederum geschichtlich nachverfolgt, stimmt das genauso. Ne?
Das heißt, im Chat wimmelt von Life of the Brian Zitaten, was natürlich nachvollziehbar ist. Das Leben des Brian, dieser Monty Python Film.
Ja?
Wollte nur gut sinnloserweise einwerfen. Ja, also.
Okay.
Ja.
So, wir sind jetzt also beim Yahweh, der sich also sich selbst also als Gott, als einziger Gott einführt, ja, und die anderen Götter, den anderen Göttern unterere Hierarchiestufen zuweist.
Ja.
Ja. Ja, und dann wird's.
Und da kommen auch alle ins Spiel, also da in deiner Schau zumindest, also die Engel, also der Erzengel Gabriel und so, die alle sind so quasi Mitverschwörer vom Yahweh.
Genau.
Eine erfrischende Sicht.
Genau. Ich meine, Mitverschwörer, sie sind seine, wie soll ich sagen, seine Vasallen, die, ich meine, wenn man es schier ausdrückt, die Drecksarbeit machen. Ne? Die also die Dinge aus dem Weg räumen, die ihm im Weg stehen. Ne? Ich meine, man kann also, wenn man das Alte Testament liest, ist das klar. Ne? Da steht also an der Spitze dieser Jahwe, ja, der von seinem Charakter her ein sehr fragwürdiger Typ ist. Ne?
Also eifersüchtig,
kleinlich,
zornig, ja,
wütend. Ja. Es ist ja, der ist ein psychopathischer Choleriker eigentlich.
Ja, ne? Rechtspopulist.
Ja, also
der Schreibstil fast ein bisschen so.
Der ist einfach extrem. Er ist nicht ganz, ich meine, er erinnert mich an den Nero zum Beispiel oder sowas, weißt du? So,
ja.
Ja, oder ist wurscht. Also es gibt viele Dinge oder Personen, an die er mich erinnert. Und dieser eigentlich brutale Typ, ja, von Gott. Ja.
Und auch feige. Du beschreibst ihn so ein bisschen ein Feigling, der aber dann.
Ja. Der aber. Man würde sagen, er ist ein gerissener Hund. Ne? Ja?
Ja.
Das heißt, er weiß, was er tun muss, damit er an die Macht kommt. Und er hat vor allem eine Eigenschaft, er erkennt die Schwächen seiner Konkurrenten, mein Wort. Konkurrenten.
Ja.
Die erkennt er also beinhart und setzt immer genau dort an, also wo seine Konkurrenten also die Schwächen haben.
Ja.
Ne? Und seine Untergebenen sind diese viel gepriesenen Erzengel wie Gabriel, Michael, Raphael und wie sie alle heißen. Ja? Und die ziehen für ihn ins Felde, ja? und agieren nach dem, was er ihnen ansagt und befiehlt. Ne? Und es ist diese Geschichte, die ich nicht ausgespart habe, ja. Und die natürlich einige böse Worte in Form von E-Mails oder so erhalten habe.
Hast du, ne?
Na sicher.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, na klar.
Also, und ich finde es ja auch im Prinzip ein, wenn du endest dein Buch mit, also das geht dann natürlich weiter, dieser, ich meine, wir sollten. Bevor wir auf das jetzt noch weiter eingehen, wir sollten vielleicht auch noch kurz darauf eingehen, warum es die Lilith-Revolution heißt.
Ja.
Das sollten wir vielleicht kurz noch schildern.
Genau.
Was da, wie Lilith dann diese Revolution angestachelt hat und was da dann. Also, diesem Yahweh war die Lilith ein Dorn im Auge sozusagen.
So ist das, genau.
Eben aus dem Grund, weil die durch ihre erotisierenden Westwinde waren alle abgelenkt. Dieser Yahweh hat dann auch aufgrund dessen das finde ich auch recht interessant, diese Monogamie eingeführt. Du sagst, das war alles nur dieser Gott.
Genau. Also das kann man also geschichtlich sehr gut nachvollziehen. Ja? Das heißt also, mit dem Yahweh kommen die Besitzreglementierungen in den Partnerschaften. Ja? Das heißt also, mit dem Yahweh und mit seinen Gesetzen, also mit den mosaischen Gesetzen, wird dann klar, die Frau ist das Eigentum des Mannes. Ja? Und dann ist auch klar, also wenn die Frau das Eigentum des Mannes ist und wenn ein anderer Mann mit dieser Frau Sex hat, ist es eine Sachbeschädigung. Ja?
Okay, nein, ja.
So wird es gesehen. Ja?
Ja.
Ja, so wird es leider definitiv gesehen. Ne? Das heißt also, dann vergreift sich ein anderer Mann am Eigentum, ja, dieses Mannes. Ja.
Ja.
Und aufgrund dieser Sichtweise, ja, wird dann die Monogamie per Gesetz eingeführt und ja auch mit ziemlich drastischen Mitteln exekutiert. Ja. Das heißt, wer sich daran nicht hält, wird mit Steinen erschlagen.
Ja, Punkt. Das passiert ja noch immer.
Und das passiert
also
noch immer,
so ist es, ja. In Gebieten, die jetzt zum Beispiel von ISIS auch eine extrem... Ich so würde nicht sagen, dass das mit dem Islam zu tun hat, was der ISIS macht, aber es ist auf jeden Fall ein monotheistischer Kult, kann man sagen,
genau, ja.
Wo halt auch dann Menschen gequält und getötet werden, wenn sie Spaß haben.
So ist es. Ja, genau, genau. Und das tritt erstmalig also in der Menschheitsgeschichte im Kontext mit diesen Religionen auf. Also mit den monotheistischen Religionen, beziehungsweise verstärkt natürlich mit dem Yahweh. Also diese Steinigungen der Frauen, die mit anderen Männern Sex haben, wird dort mit brutaler Gewalt durchgeführt. Und das ist dort ein Novum. Ne? Und in der Geschichte ist es eben...
Was ist eigentlich mit Männern passiert, die ihre Frauen betrogen haben?
Da hört man wenig. Naja, für die aus dieser Sichtweise, ja, kannst du als Mann, nicht? Also wenn die Frauen jetzt das Eigentum der Männer sind, ja, so wie mit einem Auto, nicht? Du kannst mit zwei, drei verschiedenen Autos auffahren, ja. Aber wie ein anderer Mann fährt mit deinem Auto, ja. So. Ja. Also so wurde gedacht. Das war definitiv also die Denkweise dieser Zeit.
Ja, und davor, das finde ich auch echt interessant. Also man weiß ja, dass also vor allem auch in Afrika gab es sehr viele matriarchale Kulturen. Mhm. Da gibt es auch eine Sendung über ein Archiv mit zwei Matriarchatsforscherinnen, die du beschreibst es ja auch, wie war es vor den Göttern, das Leben.
Genau, ja.
Und
genau.
Wenn man sich anhört, wie also in der Matriarchatsforschung diese matriarchal geprägten Kulturen, jetzt, das ist vor allem, glaube ich, in Südafrika, glaube ich, waren die, der Ecke Watzlawiczek war es da sehr viel, auch drüber, die du auch kennst, ne? Also auch eine Grazerin. Und deine Beschreibung des Pre-Götter-Lebens ähnelt sehr stark dieser Beschreibung dieser matriarchalen Strukturen. Du sagst also, dass es ein extremer Einschnitt war, wie also plötzlich diese Freizügigkeit der Partnerwahl nicht mehr gegeben war. Was ich aber zum Beispiel auch interessant finde, du beschreibst aber auch, dass das immer mit so ein paar Figuren passiert, die dann quasi von den Göttern auserwählt werden, die zeigen sich dem und dann.
Ja.
Und die sind aber immer welche, die für die ist diese freizügige matriarchale Welt gar nicht so super, weil die kriegen nie eine ab.
Sagen wir so, sie kriegen es halt eine ab als der Bruder und der Schwager.
Ja. Oder so, aber da sieht man halt schon auch, dass das auch nicht ideal ist, oder? Weil sonst gäbe es ja da nicht diese angreifbaren...
Sonst gäbe es nicht diese angreifbaren...
Weil warum kümmert man sich um den nicht irgendwie besser? Das ist ja, man sieht ja,
stimmt,
ein bisschen die Brutalität von dem Ganzen. Ja,
natürlich.
Und überhaupt, also dieses Polarisieren und dann halt, ja, das ist jetzt schlecht und deshalb ist das Gegenteil jetzt gut, das bekrittle ich sowieso ein bisschen, auch an der Darstellung in deinem Buch, muss ich sagen. Aber okay, das haben wir noch nicht ganz jetzt.
Ja.
Nur, da ist mir zum Beispiel erstmal aufgefallen. Also, der Grund, warum diese monotheistische Religion überhaupt noch eingeführt werden kann in der Form, ist ja, weil da Menschen gefunden werden, die angreifbar sind, die verletzt sind, die eben in dieser Gesellschaft eben nicht so richtig super dazugehören und die man sich auch nicht wirklich kümmert, ne, und dann schnappen sie sich die halt raus. Ne?
Genau. Also der Angriffpunkt, nicht? Also dieser Götter, ne, das ist natürlich bei Menschen, also bei einzelnen Menschen, die so die Underdogs sind. So die sind
ja. Aber schau dir an, die Geschichte der Diktatoren, das waren doch selten Menschen, die jetzt völlig erfülltes Sexual- und Liebesleben
so hatten. So ist das, ne? Ja klar.
Natürlich. Ist ja heute noch so.
Ne? Ja, eben. Ne? Und das ist natürlich dann ein leichtes Spiel mit denen, nicht? Weil wenn man so einen Underdog sagt, heißt, du bist aber ganz wer Besonderer. Ja. Und du bist der Auserwählte von uns Göttern. ja, dann springt er voll drauf an. Ne?
Natürlich.
Das ist klar.
Feuer
ja.
und Flamme.
Ja, ja, natürlich. Ja.
Na, das ist, finde ich, ein interessanter Aspekt darin, ganz in der Beschreibung. Ja? Ja, also jetzt, wir waren jetzt, Jenny, ich unterbrich die dann immer und bring die raus und jetzt haben wir beide den Faden verloren. Aber also wir waren jetzt da bei diesem, bei der Geschichte der Götter, die dann eben dieses Matriarchal, diese matriarchale Struktur zerstören und diesen diese monogame Gesellschaft einführen, unter der dann alle furchtbar leiden. Und die aber offenbar sehr wichtig ist, um diese Struktur, um diese Ordnung, die sie brauchen, um quasi genährt zu werden, aufrechtzuerhalten. So beschreibt er das. Und an der Spitze des Ganzen sitzt dann
dieser
Jahwe, Jahwe, oder ja. auch Jehova. Da waren wir dabei, Life of Brian.
genau. Ja. Also der Ansatz ist der, nicht? Also ich beschreibe also da so einen Stamm, ja, in dem die Sexualität in Fülle gelebt wird. Ja? Ja. Diese sexuelle Kraft ist die wesentlichste Urkraft, die uns mit dem Leben verbindet.
Das ja? Lebendige, das ist quasi ein Symbol für das Lebendige.
Genau, es ist das Symbol für das Leben, es ist ein Symbol für die Intensität des Lebens und für das Lebendige. Genau. Jetzt sind da eben diese Götter und vor allem also dieser Jahwe, der die Menschen unter seine Kontrolle bringen will. Ja? Sexualität verbindet den Menschen mit dem Leben und mit der Mutter Erde. Ja? Auf einer Ebene, die so tief geht, dass dieser Gott keinen Zugriff darauf findet. Ja? Und seine Überlegung ist die, was muss er tun, um den Menschen von seinen Wurzeln, also seinen Zugang zum Leben, zur Lebendigkeit, zur Intensität des Lebens abzutrennen, um ihn beherrschen zu können. Und dann sieht er, dass er sich hier etwas einfallen lassen muss im Punkt der Sexualität. Wenn er diese Sexualität kontrolliert oder beschränkt, ja, dann ist er einen wesentlichen Schritt weiter. Und den geht er, indem er dieses freizügige sexuelle Leben, das die Menschen erfüllt, ja, so beschränkt, dass er sagt, na, du darfst jetzt nicht mehr mit alles, sondern nur mehr mit arm. Ja? Mhm. Und was ihm dann also am Anfang nicht, aber nach und nach eben gelingt. Und was dann also tatsächlich eine Schwächung der Stämme der Menschen zur Folge hat. Ja? Darauf also dann also stärker unter die Menschen wiederum lenken, manipulieren kann. Ja, also das ist so.
Ja, diese Schuldgefühle, die entstehen, weil sie tun sie dann trotzdem und dann fühlen
genau,
sie sich schuldig und so.
Und so weiter, ja. Genau.
Ja, okay, ja. Das ist das eine. Ja, also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt jetzt auch in dem, was du da jetzt über die Lilith sagen wirst.
Ja, ne? Ja.
Und auch von diesem Lilith-Mythos kommt mir vor, ist das eigentlich der zentrale Aspekt.
Ja,
ne?
ja.
Und jetzt noch diese Revolution, die dann die Lilith ausgelöst hat. Das brauchen wir noch, bevor wir dann zu den...
Ja, die Revolution der Lilith besteht also darin, dass man erstens einmal erkennt, was mit uns geschieht. Ja? Dass man also erkennt, dass wir hier unter so etwas wie einer Manipulationshypnose leben, ja? Die seit etwa 5000 Jahren auf uns einwirkt. Das ist so wie eine Gehirnwäsche, ja? Die hypnotisierend auf uns wirkt, die sich in Form von Religionen, Glaubenssätzen und so weiter Gesellschaftsevangelien ausdrückt. Sobald wir das erkennen, ja, sind wir einen wesentlichen Schritt weiter, weil das zettelt dann also eine Revolution an. Ja. Zettelt vor allem die Revolution an, dass wir selber, also jedes Individuum, also jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, ja, beginnt oder damit aufhört, diese alten Glaubensvorstellungsmuster anzubeten oder zu praktizieren. Und das ist also der Beginn einer Revolution, ja, der von Lilith sozusagen angezettelt werden will. So habe ich das dann im Kontext so verstanden. Warum sehe ich das? Was soll das mit mir und so weiter? Nicht? Also was hat das damit zu tun? Es geht also um das Anzetteln einer geistigen Revolution, einer psychischen Revolution, einer tiefen psychologischen Revolution, die zu Freiheit, Sinnlichkeit, Erfüllung, Intensität, Lebendigkeit führen soll. Ja? Es ist so das, was ich da als in der Lilith in ihrem revolutionären Charakter spüre und sehe.
Und geht es da auch um das, um die Angst vor dem Tod? Dass man den Tod als
genau.
Teil des Lebens
genau.
sieht? Dass
man
das ist ja eigentlich das Schlimmste überhaupt, ist ja eigentlich diese Angst vor dieser Vergänglichkeit.
So ist es, genau. Weil wir Vergänglichkeit koppeln mit Ende. Ja. Und nicht Vergänglichkeit als Erschaffung eines Freiraums für etwas Neues. Ja? Das heißt, weil wir diese komischen Gedanken der Unsterblichkeit und der ewigen Jugend so als Ziel sehen, ne? Und es nicht sehen, dass der Tod genauso ein willkommener Freund ist wie die Geburt, ja? Weil dadurch das Rad des Lebens sich dreht.
Ja.
Und diese Angst vor dem Tod ist im Prinzip die Angst vor dem absoluten Ende, ja, weil wir eben im Sinne der Linearität an Anfang und Ende denken und es nicht sehen, dass das Ganze zyklisch fließend, kreislaufförmig ist. Ja.
Ja.
Und das ist ein wesentlicher Punkt, natürlich.
Ja. Das ist ein wesentlicher Punkt des Ganzen und dieser Gott Jahwe, der dann eben das Ganze angezettelt hat und so weiter, der dann auch diese Engel um sich schart und so, und der quasi ja dann auch im Christentum so übernommen wird. Oder, und da stelle ich mir jetzt so die Fragen, ja, weil ist das wirklich derselbe Gott? Also da gibt es ein wunderbares Buch von Armin Risi, und überhaupt im Theismus beschäftigt, und nicht nur im Theismus, auch in der Veda und so weiter. Und da geht es ja nicht nur um diesen einzigen Gott, ja gut, das ist also aus diesem, der wurde damals angebetet, sondern auch diesen einen Gott, was jetzt wie eine Spitzfindigkeit sich anhört, aber was ja ein komplett anderes Konzept ist. Ja, also der dann nicht eifersüchtig sein muss, weil es gibt nur ihn. Er kann da völlig entspannt sein. Ne? Und er ist quasi in allem und so. Ja, also das ist eigentlich eine ganz andere Ebene, ein ganz anderes Konzept von Gott. Ne?
Genau, ja.
Und aber von dem sprichst du nicht. Du sprichst wirklich nur von dem einzigen Gott, nicht von dem einen, oder?
So ist es. Genau. Weil, ich meine, Christentum, ne, wäre ja eigentlich die Geschichte vom Jesus, ne, so stellen wir es uns vor. Das ist aber, ich glaube, den Jesus kann man nicht verstehen, wenn man seine Freundin nicht mitdenkt, die Maria Magdalena. Ja? Also ich glaube vielmehr, dass das Revolutionäre von dieser Jesus-Geschichte im Prinzip, das Revolutionäre ist eine Geschichte von einem Mann namens Jesus und einer Frau namens Maria Magdalena.
Ja? Ja.
Und das, was da wirklich passiert ist, ja, und das, was dann passiert ist, als aus dem eine Religion gemacht ist, das sind zwei Paar Schuhe.
Ja. Du beschreibst noch das als Nebel. Das heißt, nach dieser Erfahrung, nach dieser Beltane-Nacht-Erfahrung, wo du also diese, ich sage mal, diese Zwänge, denen wir uns freiwillig aussetzen, wo du also durch die Lilith quasi dessen bewusst wurdest, siehst du das richtig als so ein Nebel um die Köpfe der, vor allem auch der Frauen dann, die auf diesem Fest teilnehmen?
Genau. Weil es ist einfach so, dieses Bild, diese Lilith, dieser Archetyp, ja, ist in jeder Frau enorm präsent. Ja? Und genauso wie dieser Archetyp präsent ist, ist er auch verboten. Ja? Und das ist also dieser Nebel, den ich da beschreibe, ja? Der also um den Geist herum schwirrt, ja, und wie ein hypnotisierender Nebel wirkt, ja, sodass also diese Lilith nicht oder kaum gelebt werden kann, ja.
Also ich zitiere da, das sind die letzten Sätze deines Buches. Mir ist schon klar, dass wir genau diesen fatalen Kreislauf niemals durchbrechen dürfen, solange wir diesem Gott gehorchen und an ihn glauben. Nicht an diesen Gott und an seine Erzengel zu glauben, das ist reine Blasphemie, das ist strengstens verboten. Was aber geschieht, wenn wir es dennoch wagen? Und das ist natürlich, ich meine, da gibt es auch viele, viele Dinge auch in einem Buch, wo das alles für mich so ein bisschen verschwimmt. Und also, du beschreibst zum Beispiel den Urvater des Lichts da. Wer ist das? Also, das ist dann so, du bist dann plötzlich im Orbit quasi und ich möchte jetzt nicht das ganze Buch dort,
Ja,
das
ja,
kann man
ja,
sich dann
ja.
eh durchlesen, wenn es einen interessiert. Und siehst dann eben diesen Drachen aufsteigen. Das wird auch beschrieben, was diese Drachen, auch recht interessant. Also diese Drachen halten dann diese Verbindung zwischen diesem Urvater des Lichts und der Mutter Erde aufrecht. Und diese beiden sind quasi das ewige Liebespaar.
Ja,
Also da
okay.
ist dann quasi, und dieser Urvater des Lichts, ist es einfach die Sonne oder was? Oder ist es, was ist, wer ist es?
Das ist mehr als die Sonne, ja.
Ja?
Das ist, wenn man so will, das Prinzip des Lichtes, ja,
Aha.
das sich um die Erde herum jetzt, also in einer quasi Gestalt, weil ich gesehen habe, ich so wie eine Gestalt manifestiert. Quasi manifestiert, ja. Das ist
Ja.
also so wie eine riesige Lichtgestalt, so groß wie ein Planet, so groß wie der Planet Erde, ja.
Ist aber auch
Und,
nicht Gott.
nein, ist auch nicht Gott, ne?
Aha.
Nein, nein, das ist das andere, das ist das männliche Lichtprinzip, ja.
Ja.
Die Erde verkörpert das weibliche Frau-Prinzip, ja. Das weibliche Urgrundprinzip, ja. Und da kommt es also in dieser einen Szene zu dieser Vereinigung von diesem Licht mit der Gaia, mit der Mutter Erde. Ja, das ist also männlich und weiblich. Licht, das männliche, weiblich, der Urgrund, die Gaia, die Mutter Erde.
Wenn ein christlicher Fundamentalist würde sagen, ja, der Urvater des Lichts, das ist der Luzifer und du bist der Teufelsanbeter, ne? Oder? Ich nehme an, die Mails sind dann in die Richtung gegangen.
Gingen natürlich also so
Ja?
in diese Richtung, also
Und du
in,
provozierst da ja auch
ja, natürlich.
absichtlich, ne?
Ja, natürlich. Ne? Also wenn man, ich meine, wir reden immer davon, dass wir eine neue Welt wollen, eine bessere Welt, wir wollen eine Welt des Friedens und, ja.
Ja.
Und wenn man dann aber beginnt, ja, Dinge zu hinterfragen, ja, dann ist es, ist die Begeisterung für eine neue Welt schnell weg. Ne? Ne? Und das ist also das, was ich beobachte. Ne? Und da in diesem Buch und in anderen Büchern auch hinterfrage ich ja wirklich, also wer sind die Götter, wen beten wir an, wer sind diese Erzengel, nicht? Also wo kommt dieser Erzengel-Boom her in der Esoterik-Szene der letzten 10 Jahre oder so weiter, ja?
Ja, der ist schon
Und,
länger, glaube ich.
oder
Also in
15
den
oder
90er
20
Jahren war das
oder in
dann
den
schon.
90er, ja.
Ja.
Wo kommt er vor allem her?
Ja.
Ja? Ich meine, wo kommt er her? Er kommt aus den USA und wir wissen ja, alles, was aus den USA kommt, ist gut.
Oder schlecht, je nachdem, was für ein Weltbild man jetzt hat, ja.
Genau. Und wird aber dann sofort übernommen. Ja?
Ja.
Und haben die das übernommen haben, sich jemals Gedanken gemacht, wer denn diese Erzengel sind? Ja? Ich glaube, die haben nie das Alte Testament gelesen. Ja? Die haben sich nie Gedanken gemacht über den Jahwe, wer dieser Gott ist, was das für ein Charakter ist, ja, und was da seine Bediensteten, die Erzengel, überhaupt sind, ja. Und da, weißt, und das einfach einmal zu hinterfragen, zu schauen
Ja, wer
und
sind diese Erzengel deiner Meinung nach? Also, ja gut, wir haben es gerade beschrieben. Es sind
eben.
die Lakaien des
Das
Jahwe.
Jahwe, ne?
Ja.
Also das ist gut. So, das ist also die Art und Weise, wie sie seit 2000 Jahren gesehen werden, ne? Und wie sie seit 2000 Jahren beschrieben werden.
Aber wo ist denn da jetzt der klassische Böse der Bibel?
Der klassische.
Wo sind die jetzt in deiner Geschichte? Wer sind das? Das habe ich nämlich, mir kommt von der Tante, eierst so ein bisschen drumherum. Sprich's aus. Wer ist das in deiner Geschichte?
Es gibt, nein, es gibt diese Bösen nicht, es gibt nur Gegenspieler.
Ja,
Ja?
Ja? Das ist jetzt aber auch Halbseiten ein bisschen.
Nein. Also ich meine das genauso, wie ich sage. Ne? Ich mein, man könnte sagen,
ja, aber
okay,
wo sind dann die Bösen der Bibel? Also Luzifer, Satan. Warum? Wo, die, sind die eine reine Erfindung? Gibt es die jetzt gar nicht in deiner Welt wieder?
Also in meiner Welt.
Oder in der, die du heute jetzt in dem Buch beschreibst.
Ja. In dieser Götterwelt müsste man beim Luzifer ein bisschen ausruhen. Ja?
Ja.
Ich meine, können wir ja machen. Ne?
Ja, bitte. Ja.
Können wir ja machen. Ne? Also so in, wie ich das sehe, ich meine, das ist jetzt nicht in diesem Lilith-Buch beschrieben, sondern es ist in einem Buch beschrieben, das ich vorher geschrieben habe. Auch ein Roman, heißt Blasphemie. Ja?
Okay, das hätte ich vielleicht auch noch lesen sollen.
Ja. Blasphemie, Erde in Aufruhr heißt es, ja.
Aha.
Und dort beschreibe ich also ebenfalls die Göttergeschichte, auch als Roman.
Ja.
Ja? Und ich erzähle es jetzt so, wie ich es dort in diesem Roman sehe.
Ja.
Ja? In diesem Roman gibt es einen Lichtträger, ja? Den sogenannten Luzifer. Ja? Und dieser Lichtträger kommt aus den Tiefen unserer Galaxie mit dem Auftrag oder mit der Aufgabe, Licht in bestimmte Bereiche der Galaxie zu transportieren. Ja? Diese Fülle an Licht oder diese Überbetonung an Licht, die er hier erfährt, ist etwas, was er psychisch nicht aushält. Ja? Und wo er dann also von seinem ganzen Psychogramm ins Wanken gerät. Ja? Er wird dann also so zu einem verwirrten Geist, ja, der auf seiner Reise von der Tiefe der Galaxie in unseren Bereich hier sehr viele andere verwirrte Geister anzieht, ja, und mit in seinem Gefolge hat. Das ist also so jetzt also in dieser Geschichte. Diese anderen Geister, die er da anzieht, das sind zum Beispiel dieser Yahweh oder ob es jetzt der Amun ist, das sind diese Götter, ja, die sich später hier auf Erden eine Bruchlandung hinlegen und zu diesen Göttern werden. In dieser Geschichte, ja.
Ich meine, das ist schon ein bisschen hart, ne?
Ja.
Also was du jetzt im Prinzip sagst,
ja.
Wenn jetzt jemand ein und aber ich finde es spannend, weil wir leben in einer Zeit, man braucht nur auf YouTube gehen. Ja, ja. Da geht es nur die ganze Zeit. Also Alex Jones, ja, zum Beispiel. Also ein ja, bizarrer Mann, der also seine Gäste vor allem gern anbrüllt.
Und der, nicht,
also,
ja.
Du kennst Aha. Alex Jones nicht.
Nein.
Du bist gesegnet. Nein, na gut, weiß nicht, aber. Ja, das ist also so Alternative Media, das ist ein populistischer Alternative Media Channel, der Aha. Millionen von Zusehern hat.
Ja.
Und sehr konservatives Amerika ansprechend. Ja.
Aha, okay. Darum kenne ich nicht.
Konservative okay. Geister ansprechend,
ja,
glaube ich.
Ja, ja.
Und natürlich Truth-Bewegung. Also es ist, ja. vermischt sie alles, es ist schwierig. Aber und er hat sicherlich auch Dinge gemacht, die sage ich mal, Alex Jones, ich schimpfe jetzt nicht über ihn oder so. Ja, ich sage nur, teilweise ist das alles ein bisschen seltsam, sehr seltsam sogar. Ja. Teilweise spricht er Dinge, die ist schon okay, ja, also ist schon interessant. Aber
ja, ja.
Egal. Er und viele, viele andere, da geht es die ganze Zeit nur um die bösen Satanisten, die Welt beherrschen, die Illuminaten, das sind auch nichts anderes als Menschen, die dann halt diese falschen Götter ansprechen. Ja?
Mhm,
und die beziehen sich aber dann alle sehr stark auf die Bibel und auf die Lehre, die dort vertreten wird. Und was du jetzt aber dann wieder sagst, ist, nein, das ist alles komplett
dasselbe.
Das ist ja die ultimative Verschwörungstheorie dann, die du da... Weißt du, was ich meine? Ich meine, das ist für ein... muss jetzt gar nicht fundamentalistisch sein, an gläubigen Christen zum Beispiel oder Moslem oder einem Juden, ist das extrem blasphemisch natürlich und
ja,
sehr
natürlich.
Provokant. Also nicht nur,
ja,
nein, eigentlich nicht nur provokant, das ist mehr als provokant.
Ja.
Du sagst, dass die komplett am falschen Dampfer sind. Das sagst du. Ist dir das bewusst, nehme ich an, oder? Also so
ja.
lese ich das. Du sagst,
ja,
ihr seid komplett am falschen Dampfer. Ja? Das daraus wird kein Schuh. Das sagst du. Und das ist halt, puf. Und was ich mir dann denke, ist, Moment, jetzt, und ich bin da jetzt, ich versuche mich da jetzt aus jeglicher Wertung wirklich rauszuhalten. Und ich bin da, wie soll ich sagen, das ist ja gar nicht so in meinem Interesse, mein persönlichen. Ja, aber wenn ich mir das, aber ich finde doch wieder interessant, weil so viele Leute so lebensbestimmend ist für so viele Leute. Dadurch finde ich es natürlich schon interessant, ja, diese ja. Fragen. Wenn du jetzt sagst, gut, ihr müsst das alles völlig umdrehen, ja, dann drehst du das ja wirklich nur um. Und ist das wirklich die Lösung, dass man sagt, nein, passt auf, die Guten sind die Bösen und die Bösen sind die Guten und wenn ihr das dann so praktiziert, dann passt alles wieder. Muss es denn immer, ich meine, siehst du, bist da gerade, ja? Im Stadtpark, früher, wenn du in die 70er im Stadtpark gegangen bist, dann bist du da von so jugendlichen Banden plötzlich gefragt worden, Sturm oder GRK?
Okay, ja? Ja.
Ich kann mich erinnern, ich war da 5 Jahre alt und dann die Frage, Sturm oder GRK? Und ich hatte keine Ahnung, von was die reden. Sturm gesagt, und mir dachte, das gefällt mir besser, GRK, hat mich blöd gelungen. Gott sei Dank, es waren Sturmfans, haben sie mir auf die Schulter geklopft und dann passt. Ne? Das war ein absurdes Erlebnis. Ja? Aber so ein bisschen, ja? Muss man sich immer entscheiden zwischen Sturm und GRK? Kann man nicht einfach, weil, und wir haben es vorher schon wieder angesprochen, ne? Also diese, gut, Monogamie hat viele, viele Probleme, ja. Auf der anderen Seite aber wieder, du kritisierst ja auch sehr stark dieses vergeistigte, diese Götter, das sind sehr vergeistigte Wesen, die also schlau sind, aber irgendwie herzlos und gefühllos, ja. Und du isolierst es so. Du beschränkst dich ja nur auf das, ja. Du zeigst aber nur negative Seiten von dem, ja. Wir machen jetzt diese Sendung mit Technologie, die nur aus so einer Denke heraus eigentlich, also ich ziehe da jetzt eine unglaubliche Parallele, ja, aber diese Art von Denke, ja, dieses, was du jetzt als sehr männlich auch bezeichnest in deinem Text,
ja.
Das bringt ja diese Dinge hervor. Also das, es gibt ja auch gute Dinge, die daraus entstehen, möchte ich sagen.
Ja, ja.
Und ist es sinnvoll, jetzt wirklich einfach zu sagen, wir drehen es jetzt einfach um und dann wird alles gut? Weil ich glaube nicht.
Nein, auf keinen Fall.
Ja, aber das will ich aber nicht. Das kommt so raus bei
dem Oder Buch. Du liest es so.
Oder ich lese es so.
Ja, ja.
Das kann sein.
Weil das ist etwas, was ich gar nicht sagen will. Gell? Also wir, zum Beispiel, nicht? Also Technologie. Ja? Wir haben eine 5000 Jahre eine patriarchale Entwicklung gehabt. Das, was der Vorteil von dieser Entwicklung ist ein enormes wissenschaftliches Wissen, ja, und wie du auch sagst, eine enorme Technologie. Das ist also eine Erkenntnis. Was wir daraus machen, ist zweierlei, klar. Aber ich sage nicht, dass wir es umdrehen sollen und dass wenn wir genau das Gegenteil machen, dass es dann besser ist, ja?
Finde ich schon ein bisschen.
Ich stell's auf den Kopf, ja?
Ja.
Um es auf dem Kopf stehend zu sehen. Ja? Darum fängt die Geschichte
auch verkehrt.
Richtig, darum fängt die Geschichte so an, nicht, dass ich selber verkehrt am Baum hänge, ja, mit dem Kopf nach unten. Ja? Um einfach komplettes anders anzuschauen und um mich vor allem also aus jenen Denkweisen zu befreien, ja, die wie manipulierend oder wie hypnotisierend auf mich wirken. Ja? Mhm. Weil wenn ich da heraus bin, ja, dann kann ich einmal schauen, was ist da wirklich um mich herum, ja? Was ist das Leben, ja? Was ist Lebendigkeit, wie gehe ich damit um, wie lebe ich, gell?
Ja. Mhm. Okay. Ein anderer Satz, den ich interessant gefunden habe, ist, du sagst, Dunkelheit und Licht ist dasselbe.
Gegenpolig, ja. Also Dunkelheit, also wir haben immer ein polares Universum, ja. Und Polarität ist Lebendigkeit. Ja.
Also Teil, aber der Punkt ist der, okay, also es ist.
Und jetzt haben wir Licht und Dunkel, ne? Das ist das übliche Polpaar. Ja. Das Licht entspricht dem männlichen Prinzip, die Dunkelheit dem weiblichen Prinzip.
Also ja? Du beschreibst es dann so wie Yin und Yang.
Yin und Yang zum Beispiel, ja.
Ist aber ist das ein ist Bild es ja dafür. Überhaupt nicht. Weil jetzt ganz blöd gesagt, Dunkelheit ist ja einfach nur die Abwesenheit von Licht. Also ist das ja eine kapolare Geschichte. Also das verstehe ich nicht.
Aha.
Ich verstehe es
Ob
nicht.
die Dunkelheit die Abwesenheit
Ja,
von Licht
ist ja so.
ist die,
Ich meine, anders, oder wie definierst du
ist
dann
die,
Dunkelheit?
ja, Dunkelheit ist für mich da dieser Urgrund, ja, dieser schöpferische Urgrund der Urfrau oder das Innere der Mutter Erde, ja. Also Dunkelheit ist für mich vom Bild her sehr stark gekoppelt mit der Gebärmutter, in dem das Leben entsteht. Ja,
Ja.
dort ist dunkel, ja, dort ist definitive Dunkelheit.
Ja.
Und in dieser Dunkelheit ist eine unendliche Geborgenheit und ja, dort entsteht das Leben. Ja, dort haben wir alles, was wir brauchen. Ja, also Dunkelheit in dieser Geborgenheit, in dieser nährenden Geborgenheit, ist die Basis für jedes Urvertrauen in das Leben. Das ist für mich Dunkelheit. Ja? Also das ist das, was ich mit Dunkelheit meine. Das ist deswegen auch das weibliche Urprinzip. Licht ist das männliche impulsgebende Prinzip, das also fokussiert, das also den Raum erhellt und so weiter. Ja? Also das sind diese beiden Pole.
Also
Ja?
die Dunkelheit ist für dich auch so dieser, aber es ist ja für mich, das sind das jetzt alles Symbole. Das
Ja,
ist für mich,
natürlich,
das ist
natürlich.
alles
Ja,
Metapher natürlich. Aber
natürlich, ja.
gut, man kann jetzt sagen, das ist alles wahr und real und aber ist ja auch wurscht. Man muss die Metapher, muss man halt ernst nehmen, wenn man es nur so ernst nehmen kann, dass man sagt, das ist jetzt alles wahr von mir aus. Aber für mich ist es eine Metapher. Und die Dunkelheit ist ja für dich die im Prinzip das, was man jetzt in der Psychologie nennt, so diese, oder was Freud zum Beispiel ja wirklich, also was Reich dann hat versucht, wieder hervorzuholen und sagen, nein, das ist jetzt nicht nur Aggression und ungezügelte Sexualität und quasi unser Untergang, sondern das ist eigentlich das, mit dem wir uns wieder versöhnen müssen, damit wir dann zu ganzen Menschen werden. Aber diese Dunkelheit ist also sind diese Unbewusste, das Triebhafte. Ist das für dich die
Ja,
Dunkelheit?
triebhaft ist mir da zu wertend. Ja? Also triebhaft wird ja gebraucht als etwas,
Okay, ja.
was, ja. Also na, Dunkelheit ist für mich das Verbundensein mit dem Leben, mit der Lebendigkeit und das ist nicht kontrollierbar oder nicht bändigbar. Ja?
Und du quasi plädierst mit diesem Buch dafür, dass man sich mit dieser Dunkelheit wieder auseinandersetzt, dass man sie nicht verdrängt.
Genau, dass man auf keinen Fall sie verdrängt, ja,
Ja.
und sich in diese Dunkelheit also hinabbegibt, in diese Verbundenheit also mit dem Leben und dass man also dann schaut, wie ist sie geartet und wie ist vor allem unser eigenes Wesen geartet. Ja. Das heißt also, was entspricht unserem Wesen, was entspricht unserem Leben, ja, was entspricht also unserer Natur. Okay? Und dass man diese Natur wieder lebt. Ne?
Ja.
Weil wenn wir unsere Natur nicht leben, dann hat das zur Folge, dass wir mit der Natur, also mit der Erde, entsprechend brutal auch umgehen. Ja? Das heißt, dieser Friede zwischen Mensch und Mutter Erde wird sie nur dann vollziehen, wenn wir Menschen auch einen Frieden schließen mit unserer eigenen Natur und mit unserem eigenen Wesen. Und das ist der Ansatz. Und unsere Natur ist in der Tiefe angelegt, ja, ist im Urgrund, in der sogenannten Dunkelheit angelegt. Ja.
Ja, und das ist ja durchaus, das finde ich ein sehr interessanter Aspekt, weil, also das kann ich voll unterschreiben, diese Angst davor und auch dieses Verteufeln, ja,
Genau, ja.
das ist natürlich ein Problem. Ja. Aber wir kommen jetzt ans Ende des Gesprächs und falls irgendjemand sich provoziert genug fühlt, hier rein zu skypen, bitte sehr gern. Also Skype-Leitung ist offen. Einfach Crop FM anrufen. CROPFM, wie die Sendung. Und dann, ja. Wir leben in einer Zeit, wo also erstens einmal Religion äußerst wichtig wird. Deshalb finde ich, das ist eigentlich ein sehr mutiges Buch, sowas jetzt zu schreiben. Ja. Wie schlimm waren die Mails, die du da gekriegt hast? Waren das Drohungen auch, oder?
So richtige Drohungen, also dass sie mir was antun, das, so weit ging es nicht.
Okay.
Das nicht, das nicht, das nicht. Aber so Sachen, also ich sei des Teufels oder ähnliche
Ja.
Dinge, ist klar, ne?
Ist
Ich meine,
klar,
ist
ist
klar,
wirklich klar.
ist
Also
klar.
ist
Ne?
komplett klar, wenn man das liest und wenn man jetzt hier jetzt reindenkt in jemanden, der also, ich sage jetzt mal, fundamentalistisch denkt, dann bist du
Genau.
da komplett, also
Des Teufels, ne? Ist
da.
klar, ist klar. Ich meine, das ist logisch, ne? Das ist logisch. Aber
Aber das davor war, ja?
ich sag mir, verändern kannst nur dann was, ja, wenn du wirklich, wirklich hinterfragst und wirklich auch die Wurzeln hinterfragst, ne? Drum, Revolution. Also es braucht eine Revolution, ja, damit sich etwas umwälzt und wirklich etwas Neues entstehen kann.
Ja.
Klar.
Ja, und du hast vorher was sehr Interessantes angesprochen. Also diese ganze ESO-Szene, ja,
Ja,
wo
ja.
sie, und diese Erzengel und was hat, es kennt sich ja kein Mensch mehr aus. Ja, und ich habe vorher den Alex Jones angesprochen, der also wo es ganz viel um die Illuminaten geht, die alle, und der zieht da ganz strenge Grenze, ja, und im Endeffekt ist die Grenze einfach, dass die alle den Teufel anbeten und die, also das ist erschreckend eigentlich, wie klar das inzwischen, also das ist, der Endkampf steht kurz vor uns und das, ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele Leute sich das aber anhören und anschauen und wenn man dann sonst ein bisschen im Netz sucht, das ist, also ich habe mir gerade heute vorher wieder, da ist sowas als Vorschlag kommen, ja, keine Ahnung. Und schauen wir das an, und da ging es also um diese, wie man da quasi verführt wird, ja. Und wenn man dein Buch durchliest, da kann ich nur sagen, das ist eine einzige Verführung. Das ist mein, also ich sehe es jetzt nicht so, aber ich kann total nachvollziehen, dass man so sieht. Und ich weiß nicht, wie man aus der Nummer wieder rauskommen eigentlich. Das ist eigentlich das, was ich mich frage. Das ist so verfahren alles. Ja? Also ich sehe ganz klar, dass wir so wie wir mit unserer Sexualität und mit Frauen auch, jetzt nicht nur in irgendwelchen radikalen, wahhabitischen Sekten, sondern auch im Christentum, im Judentum, auch im Buddhismus, come on. Das ist also so, wie teilweise mit Frauen umgegangen wird, wie mit dieser ganzen, mit der Dunkelheit, ja, wie wir mit dieser Angst vor der Dunkelheit, mit von diesem Unberechenbaren, wie wir damit umgehen, so wird draus kein Schuh. Wir werden aus dieser Kriegsnummer nicht rauskommen. Ich glaube, dass das Problem wirklich dort liegt. Ja, es ist nicht, ja, klar, es ist ein ungerechtes Wirtschaftssystem, ja, aber warum gibt es dieses ungerechte Wirtschaftssystem?
Genau,
Wie
ja.
kam es dazu, dass wir so tief in diesen Morast hineingeschlittert sind? Ja, ja, ich glaube, weil, und ebenso wieder metaphorisch in meinem Buch, diese Männer, das sind eigentlich immer Männer, die also sexuell unbefriedigt sind, unglücklich sind, sich minderwertig fühlen und dann, es wird sicher auch Frauen geben, die also ein ähnliches Problem haben. Ja, aber okay, du schreibst vor allem Männer. Geht ja um die Lilith im Buch, also,
Ja.
ja, wurscht. Und die dann, und dann plötzlich, ja, du bist aber doch wer, ne? Du bist auserwählt, ja, du bist ja eigentlich noch viel besser als die anderen, ja, und das ist immer besser, man muss immer besser sein. Es reicht nicht, dass man gleich gut ist, nein, nein, man muss besser sein, ja, weil zwar immer schlechter, nicht muss besser sein, damit das wieder ausgeglichen wird. Das ist
Ja,
alles so,
richtig.
es ist alles heillos verfahren. Und mir wundert es eben nicht, dass du Drohbriefe kriegst. Ja. Ich glaube, dass da viele auch wirklich Angst kriegen, wenn sie das dann lesen. Ja. Oder vielleicht Angst vor der Verunsicherung, die sie selber merken, weil sie merken, na, irgendwie ist schon was dran. Also ich habe da durchaus Kritik an den Sachen, die du schreibst. Weil mir ist es dann auch wieder ein bisschen zu einseitig oder so. Aber trotzdem, es sind auch viele wirklich interessante Sachen, die angesprochen werden, auf eine unkonventionelle Art, die man jetzt mag oder nicht. Ja, es ist auch wieder eine andere Geschichte. Aber, also, wenn ich würde es jetzt nicht so schreiben, aber ich verstehe zumindest, was du meinst. Und das ist eigentlich, es ist ein recht probates Mittel, was du willst, zu kommunizieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Keine Ahnung. Ja, also, die Frage ist einfach, wie glaubst du, dass wir da jetzt wirklich wieder rauskommen? Dass man das, also, weil, wie jetzt die Leute, die dich bedroht haben per Mail, bist du mit denen in Dialog getreten? Hast du das versucht?
Ja, also zum Teil habe ich es versucht und zum Teil war es so abgefahren, dass ich nicht gewusst habe, was ich schreiben soll. Aber
Ja,
das
verstehe.
sind andere Sachen. Gell? Die Frage ist, wie kommen wir aus dieser Lage, in der wir uns da hineinmanövriert haben, überhaupt raus? Gell? Gut,
Seit Tausenden von Jahren, wir werden das Problem nicht lösen. Aber ich meine,
also
wir
ist
können ein bisschen
klar.
darüber
Ja,
reflektieren.
ja, ja, ja. Ja, ist klar. Ich meine, mein Ansatz ist der, also was es bräuchte, wäre eine Art Vernetzung von Menschen, die den Mut haben, all diese Dinge zu hinterfragen. Gell? Also so quasi ein Miteinander, so eine Art.
Aber das gibt es ja auch schon.
Ah, nein, das
Es gibt
gibt's
schon so
nicht.
viele. Ja,
Ah,
wirklich, jetzt, falls irgendjemand da jetzt zuhört und vielleicht eine Idee hat an einer Lösung, würde mich jetzt echt interessieren.
das würde
So,
mich auch interessieren,
Cholas, also,
ja. Ist klar,
es gibt fast immer nur bei UFO-Sendungen Anrufe, ich weiß nicht warum.
ja.
Aber da würde es mich wirklich interessieren. Also,
Ja.
weißt, darüber reflektieren und möglichst frei und von, es gibt Leute wie LaVey und so weiter, also auch Crowley, ja, mit denen ich mich nur peripher beschäftigt habe, aber die haben alle Lilith auch angebetet, was ich auch recht interessant finde.
Aha,
Als,
okay.
also bei Crowley war es die Hure Babylon.
Ja, okay.
Da frage ich mich dann auch wieder, was bedeutet das? Weil es sind irgendwie auch keine sehr sympathischen Figuren, ne? Die Leute. Für mich halt jetzt. Also
Ja.
ich glaube auch nicht, dass die jetzt die Lösung haben. Also ich glaube nicht, dass der
Ja, klar.
Satanismus eine Lösung für
Na,
irgendwas ist.
na,
Ja,
na, na, na. Der Satanismus dreht es nur um, ne? Der betet
richtig.
die andere Seite
Ja,
an.
richtig. Aber
Ja,
das
ja.
ist das, so ein bisschen das Gefühl habe ich da bei deinem Buch kriegt. Ne? Also,
Wirklich.
ein
Weil
bisschen, ja, doch
das,
schon.
was ich wollte, ist zu sagen, betet gar nichts an. Ja? Also dieses Anbeten, ich bete ja nicht die Lilith an. Ja?
Ja, okay.
Ja? Diese Anbetung, das ist ja etwas typisches Energieraubendes. Ja? Also es geht nur darum, sich einzulassen auf die Lilith, ja? Oder auf das, was sie verkörpert und so weiter. Ja?
Verstehe.
Und ja, wo liegt die Lösung? Es wäre jetzt schön, wenn wir sagen könnten, Schritt 1 das, Schritt 2 das und Schritt 3 das und bei Schritt 4 bist du dort. Ne?
Ja, das ist ja
Das wäre
klar,
super. Ich glaube aber,
wobei, also wenn du mal so ein Rezept sagst, ja, dann schmeiße ich die aus. Nein, wirklich, weil das ist nur einfach zu blöd, sowas,
Genau,
oder?
eben, 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 eben. Und darum glaube ich, dass also. Es ist ein Prozess, ja. Es ist eine Entwicklung. Ich meine, ich weiß nicht, wohin wir uns als Menschheit entwickeln. Ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren komplett an die Wand, ja, oder es fällt uns was ein. Ja.
Ja, es fällt uns was ein. Das wieder
Ja.
so, da hat dann einer die Idee.
Ja,
Ich
ja.
glaube wirklich, die Lösung liegt
Na,
in einem Prozess.
richtig,
Ja.
richtig. Also es fällt uns was ein, nicht arm, ja, sondern uns ist das Kollektiv Menschheit. Das heißt, ich meine, irgendwo, ich glaube an das Leben. Ja? Ne?
Ja.
Ich glaube an die Evolutionsfähigkeit des Lebens. Ja?
Ja.
Und von daher meine ich, dass sich hier so jene Prozesse in Gang setzen, ja, die uns da wieder ausführen aus dem Schlamassel, in dem wir sind. Gell? Wie es ausschaut, ich werde es so sagen, aber ich schreibe ihm dazu dieses Buch, ne? Einfach, oder ähnliche Bücher,
Ja.
um drüber nachzudenken und um bei manchen Menschen gewisse Prozesse in Gang zu setzen. Gell? Ich meine, was ich zum Beispiel schon auch erlebt habe, ist, dass Leute sehr aggressiv darauf reagiert haben, weil ich mache ja Vorträge drüber und so
Ja.
weiter, ja. Und während dem Vortrag, also bei Vorträgen zum Beispiel, die sehe ich dann ein paar Monate später wieder in einem Vortrag drin und denke mir, warum ist der wieder da? Gell?
Ja.
Ja? Und dann merke ich plötzlich, Moment einmal, in die 3 Monate hat sich bei dem unglaublich viel getan. Ja? Das heißt also, da ist ein Prozess in Gang gekommen, ja, wo er aus dieser Aggression gegen das, ja, plötzlich schaut, inwiefern stimmt das für ihn auch. Gell? Und darum ist er wieder da, nicht? Fragt plötzlich ganz anders nach. Nicht? Also,
ja, weißt du, ich habe heute dieses Video, über das ich da gestolpert bin, ja,
ja.
Da ging es, es war wirklich super, bizarrst, da ging es quasi um, wie man vom Teufel oder wem auch immer, also von der bösen Seite eben verführt wird. Ja,
Ja, klar.
und das ist, so wie ich das verstehe, auch eine Immunisierung, also das ist wirklich schlau gemacht.
Ich weiß,
teilweise, ja.
ich weiß, ja.
Und es ist so wie eine Immunisierung gegen das Nacht, gegen das Reflektieren.
So ist das, ja.
Es ist, und das sehe ich aber nicht nur jetzt bei religiös-fundamentalistischen Menschen. Man sieht das in erschreckend vielen Bereichen des Lebens. Wie sie Menschen immunisieren, um gewisse Gedankengänge gar nicht mehr zuzulassen.
So ist das, ja. Und um gar nicht auf die Idee zu kommen, in solche Gedankengänge hineinzuschauen. Ja?
Ja,
ich weiß, ja.
Und wie macht man die Impfung rückgängig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, und keine Ahnung, ja. Ich glaube, wir müssen diese Immunisierungen loswerden. Wir müssen es zulassen. Ich weiß nicht, was dann passiert, ehrlich gesagt.
Ja.
Das ist nämlich das Nächste. Ich denke mir dann oft, ja, aber gut, stell dir vor, jetzt, es gibt ja auch jetzt zum Beispiel die moderne Form der Vielweiberei, Polyamorie heißt
ja,
das, hast du sicher auch schon gehört. Ja?
Ja, ja.
Mit dem müsstest du ja eigentlich auch beschäftigt haben. Ja? Also ich sage die moderne Form der Vielweiberei. Das ist jetzt ein bisschen sarkastisch. Nein, ist ja eher eine interessante Bewegung auch. Ja? Also, oder beziehungsweise ich kenne mich. Ja, weiß ich nicht eigentlich.
Wieso sagen wir viel Weiberei und nicht viel Männerei?
Richtig. Ich weiß es nicht, weil ich halt auch indoktriniert bin. Ja, sprachlich auch natürlich. Ne? Aber wenn ich mir aber dann anschaue, wie ich mich so ein bisschen mal damit beschäftigt und man kriegt dann von Leuten also Erzählungen mit, die da selbst in solchen Gruppen sind oder wieder ausgestiegen sind und so. Also jetzt einfach nur diesen monogamen Zwang wegzulassen, das ist es auch nicht.
Nein, da sprichst du etwas ganz Wichtiges an.
Ja.
Ja. Und das versuche ich auch immer wieder zu betonen. Gell? Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir hatten die Monogamie, ja, und wir bestehen jetzt auf die Polygamie, ja. Was macht man da? Man trans nur um, ja.
Ja.
Das heißt also, wenn das eine war Gesetz und jetzt wird das andere zum Gesetz, das ist genauso verkehrt, das ändert gar nichts, ja. Das ändert gar nichts, ja.
Ja, aber ich weiß es nicht, ob jetzt zum Beispiel in der Polyamorie das andere zum Gesetz wird, aber ein bisschen kommt es dann
was, ja.
Mir kommt dann, man darf dann irgendwie nicht, also diese Anhaftungen, da gab es ja auch Sekten in den 70ern, ne, wie heißt der Mann da im Südburgenland?
Otto Mühl.
Der Otto Mühl, ne,
ja.
Wo
ja
Leute dann geflüchtet sind, wirklich, der hat das genauso gemacht, ne?
Ich genau.
Der hat dann wirklich das verboten, dass es Pärchen gibt. Ja,
ja, ja.
Und genau. Das gibt es ja immer wieder dann. Ne?
Ja, 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 genau, genau.
Also das ist dann nur das andere Extrem, das bringt gar nichts. Ja?
Das bringt gar nichts. Ne? Also das ist, ich meine, ist interessant, dass es so eine Bewegung gab, ne? Weil das einfach einmal gesagt habe, einfach einmal das Gegenteil ausprobiert hat, macht Sinn. Ja?
Ja.
Aber jetzt als Lösung macht es keinen Sinn, weil es nur das Gegenteil zum Gesetz erhebt. Ja.
Ja.
Mein Ansatz wäre so, was die sogenannte Monogamie betrifft, folgender, dass man sagt, Monogamie ist eine falsche Prägung und entspricht nicht unserer sexuellen Natur. Ja? Das einmal als Gedanke zu reflektieren.
Aber ist das wirklich bei allen so? Man kann es ja sein, dass es Menschen gibt, die sind, aber die wollen dann aber nicht mit irgendjemand anderem mehr. Kannst du es nicht angeben und der ist aber deshalb nicht krank, sondern der will das halt.
Dann will
da
es nicht.
Sie zwar und
ist klar.
Wollen dann nicht.
Ist klar. Ist klar.
Okay, oder?
Ja, ja, natürlich, natürlich.
Ist vielleicht relativ selten, das kann man
genau.
Nicht, aber es ist, ja.
Genau, das sind vielleicht 10%, ja.
Okay.
Sagen wir mal so, ja. Ja. Und das heißt aber deswegen noch nicht, dass man jetzt mit Gewalt das aufbrechen muss, ja. Weil das dann nämlich auch nicht funktioniert. Ja?
Ja.
Das heißt, die zu erkennen gilt hier, wir sind irgendwie religiös und so weiter falsch geprägt. Wir haben sowas wie eine Hypnose in uns, ja, die ziemlich tief ist, ja, die aber unserem Wesen komplett widerspricht. Ja. Das einmal zu erkennen, setzt dann einen Prozess in Gang. Und dann kann man schauen, ja, was draus wird. Mhm. Ja.
Wo wir dann hinfahren.
Wo wir dann hingehen. Mhm. Ja. Und dort stehen wir. Und das ist die Lilith-Revolution, die sagt, schau mal, wie es aussieht, ist das eine hypnotisierende Programmierung unserer Wesensstruktur, die unserer Natur nicht entspricht. So, und was passiert jetzt? Ja? Und dort stehen wir eigentlich.
Hm. Ja? Wenn jemand schreibt einen super Satz,
ja?
Dazu kann ich nur sagen, die beiden Hippie-Mädchen haben mir ganz schön das Herz gebrochen.
Ah. Weil es das lieb.
Es ist lieb, aber ich,
ja, ist schon klar.
Also lieb, es ist...
Ja. Nein, es ist aus dem...
Es ist nicht da.
Ja. Ist richtig, ja. Ja, genau.
Ja. Nachdem also offenbar niemand einen anderen Vorschlag hat, ich würde sagen, ich glaube, wir kommen zum Schlusswort, oder? Weil
das ist gut, ja. Ich glaube, wir haben viel angesprochen, wir haben viel berührt und
ja.
Und sagen wir so, wir haben den ersten Schritt aus der Hypnose getan, indem wir erkannt haben, dass wir hypnotisiert sind. Ja? Mhm. Und jetzt lassen wir uns einfach überraschen, wie es weitergehen kann oder welche Prozesse dadurch in Gang kommen.
Ja? Oder sagen wir es mal, du regst jetzt dazu an, dass man einmal,
so ist es,
dass man einmal akzeptiert, dass man hypnotisiert ist.
Genau.
Und dann schaut, was macht man jetzt mit dieser Erkenntnis?
Was macht man mit dieser Erkenntnis?
Die auch schmerzhaft ist.
Ne? Ja. Und vor allem, welche Prozesse setzt es frei?
Ja.
Das heißt, welche inneren Prozesse kommen dadurch in Gang und was passiert jetzt im Weiteren? Okay? Und ich denke mal, wenn wir so auf die Kräfte des Lebens vertrauen, ja, geht's meistens dann eh gut aus.
Möglich. ich bedanke mich, dass du heute mein Gast warst.
Es war meine Freude, Tarek. Ja?
Also ich hoffe, es geht dann gut aus.
Genau. Schauen wir mal. Ne?
Dass
wir
vielleicht mal. Wissen, mir wir fällt sicher nichts Besseres ein. Also ich glaube, das wäre schon irgendwo die Richtung, die ich jetzt vorschlagen würde, wenn ich was vorschlagen könnte.
Ja.
So probiere es halt ich auch. Ne? Ich versuche mir jetzt selbst zu beobachten, wo, was ich auch interessant finde, wenn man dann erkennt, okay, man ist da irgendwie fremdgesteuert. Ich meine jetzt nicht, dass da irgendwer wie die Marionetten, aber man hat da jetzt Bedürfnisse und Gefühle, die sind einem irgendwie anerzogen. Ja? Mhm. Es ist dann auch interessant zu schauen, wo das überall mit reinspielt. Das ist nämlich dann wirklich erschreckend.
Ja.
Kommt mir halt vor.
Ja.
Also wenn man dann dieses Spielchen einmal beginnt und sagt, ja, wo überall ist man denn da jetzt unter Anführungszeichen fremdbestimmt, dann ist man fast versucht, die Frage umzudrehen. Wo ist man denn nicht fremdbestimmt?
Genau, ja.
Im Ernst jetzt?
Ja.
Ich suche noch immer.
Ja.
Ja, es ist ein bisschen übertrieben. Aber so ist es halt. Ja, Werner, ich danke dir und vielleicht zu alle paar Jahren setzen wir uns ja dann zusammen. Ne?
Genau.
Schauen wir mal.
Und vielleicht wissen wir das nächste Mal schon mehr, was sich tut.
Was sich wo tut?
Ja, mit uns.
Mit uns, ja. Vielleicht, ja, wir wissen sicher mehr. Mhm. Ob wir dadurch wirklich weiterkommen sind, ist die andere Frage.
Wir werden sehen. Danke, David.
Okay, danke.
Crop FM. Far from home, baby.
Das nächste Mal Crop FM findet am 13. Mai statt, Freitag, der 13. Mai 2016. Der Titel der Sendung wird sein Tesla's Prophecy. Und mein Gast wird der amerikanische Forscher und freie Energieforscher und Techniker Toby Grotz sein. der auf eine über 40-jährige Arbeit im Bereich der alternativen Energieerzeugung unter anderem zurückblicken kann. Äußerst interessanter Mann, also hat schon in den 80er Jahren der Konvents zu Nikola Tesla und hat da auch einige Dokumente ausgekramt damals, hat ziemlich viel Wellen geschlagen. In den letzten Jahren war er ein bisschen eher zurückhaltend. Im Film Out of the Void, also aus dem Nichts von Angela Sumaeder, kommt er vor. Da zusammen mit Paramahamsa Tewari. Den werden wir dann natürlich auch thematisieren. Das ist also jener Mann, ein Inder, inzwischen schon ein bisschen älterer Mann, der früher Atomkraftwerksleiter war und sich dann im Ruhestand, glaube ich, begonnen hat, mit alternativen Energieerzeugungsmethoden zu beschäftigen und da wirklich offenbar einen Durchbruch gemacht hat. Also Overunity, Stichwort. Also jedenfalls sehr spannend. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es gibt wieder viele Zuhörer. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
To minister the water.